An Tisch 68 vorweg siebenmal Vitello Tomate, zweimal Ceausescu mit zitronenkrummen Dingens und Tisch 52 fragt, ob es Iburico auch mit Rind gibt. Dann hätten sie es gerne Medium, aber nicht so Medium, dass es noch Blut rauskommt, sondern so Medium, dass es noch knallrosa ist und wie durchschmeckt. Und der Multipulciano für die Weinschorle ist aus.
Es heißt Vitello Tonato. Das ist nicht Englisch und heißt auch nicht, wir sagen dir Tomate. Es ist Kalbfleisch mit Thunfischcreme. Ceausescu war ein rumänischer Diktator, der vor 22 Jahren für immer Ciao gesagt hat. Und Montepulciano ist ein Wein aus Süditalien und kein Multivitaminsaft. Iborico ist eine Kopfschmerztablette für Reiche, aber Iberico ist bestes Schweinefleisch. Kein Rind. Schwein, 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 verdammt nochmal. Die Herrschaften bekommen es saftig rosa und das einzige Blut, das gleich fließt, ist deins, du dumme Sau!
Au! Au!
Ich glaube, ich brauche erstmal einen Weißburgunder zum Abkühlen.
In Vino, wer wie was. Diesmal ein hanseatisch beruhigter Podcast mit und über Wein.
Gelassenen Gästen mit Geschmack im Körper, normalerweise mit Publikum.
Davon träumen wir immer noch.
Garantiert ohne Weinstein.
Sondern mit Ars Vivendi e hanseatischem Understatement.
Und einem konfierten Abgang.
So, da sind wir wieder live und in Farbe. Und für alle diejenigen, die immer behaupten, in Hamburg gibt es keine Sonne, mir knallt sie hier direkt gerade voll ins Fenster. Also,
das mitten im April. Hallo Dietmar.
Grüß dich Tom. Na, geht's dir gut?
Mir geht's blendend.
Na, sehr schön, du bist schon vorbereitet.
Ja, und wie ist es bei dir?
Ich muss sagen, also normalerweise sage ich immer gleich, ich habe unheimlichen Durst, aber ich habe jetzt auch richtigen Hunger. Ich fürchte fast, dass ich richtig viel Hunger kriegen werde im Laufe des Abends, Nachmittags.
Da kannst du Gift drauf nehmen, denn ich freue mich außerordentlich, dass wir heute einen ganz besonderen weiblichen Gast bei uns im Podcast haben. Nämlich eine der, wie ich finde, sympathischsten Köchinnen, die man über Deutschlands Grenzen sogar hinaus kennt. Bei uns in der Familie gibt es regelrechte Fans von ihr. Und bevor wir sie vorstellen, haben wir natürlich auch rituell bei uns noch ein wenig Smalltalk. Ich weiß nicht, wie das ist. Gibt es heute Fragen von Zuhörern, von Gästen, die unser Podcast schon mal gehört haben, Dietmar?
Nee, ich glaube, heute ist mal ausnahmsweise keine Frage da. Das macht aber auch nichts, weil ich habe einfach viel mehr Lust auf unsere Gästen.
Ich kann mir auch vorstellen, woran das liegt. Die haben sich beim letzten Mal wahrscheinlich unsere Weine alle gekauft und liegen noch unterm Tisch. Aber wenn es Fragen geben sollte, schreibt uns an info@ask-berlin.de oder
teilt uns auf Instagram.
Dann wollen wir gleich mal in medias res, wie man so auf Lateinisch sagt, also mitten in die Sache hinein.
Genau, und stellen uns mal unsere heutige Weinprinzessin vor, oder?
Genau. Unsere Weinprinzessin hat heute wieder einen Hormonüberschwang, nicht im weiblichen Bereich, dafür ist unser Gast dann später zuständig. Unsere Weinprinzessin ist heute tatsächlich ein Mann namens Dominik. Hallo Dominik.
Hallo ihr zwei.
Hallo.
Gut.
Wie geht's euch?
Uns geht's spitze.
Super.
Sehr gut.
Wo bist du gerade, Dominik?
Ich bin hier in meiner kleinen Studentenbude und genieße die Anfänge eines wunderschönen Online-Corona-Semesters. Also ich habe viel Zeit.
Gut. Unsere Weinprinzessin hat ja mannigfaltige Aufgaben. Sie stellt nicht nur, wie du das gleich machen wirst, unseren Gast vor, sondern unsere Weinprinzessin begleitet uns auch auf unserer Weinreise in unserer Folge und probiert die Weine mit. Dieses Mal ist jedoch ein kleines Malheur passiert, Dominik. Willst du mal erzählen?
Ja, also die Weine wurden rechtzeitig losgeschickt, also soweit ich weiß. Und nun ja, die Deutsche Post ist anscheinend nicht sehr nett mit diesem Paket umgegangen, denn es kam nach ewigen Zeiten bei mir an und es war leider nur noch eine Flasche intakt.
Oh,
dementsprechend kann ich leider nur eine Flasche mit probieren. Hab allerdings für die anderen zwei, für mich persönlich zum Mittrinken, einen kleinen Ersatz.
Immerhin, du sollst auch nicht verdursten. Es wäre schade, wenn du dauernd siehst, wie wir trinken. Ja, aber schön, dass du trotzdem dabei bist. Und wir freuen uns ja immerhin, dass wir dann mit eine gemeinsame Flasche miteinander aufmachen können. Du wirst dann noch die Reihenfolge nachher festlegen. Und ich würde jetzt einfach vorschlagen, damit unsere Gästin nicht mehr länger wartet, und ich kann mir vorstellen, auch sie hat schon Durst. sie nickt schon. Dominik, stell uns bitte unseren heutigen Gast, unsere Gästin vor.
Alles klar, ich freue mich. Spitzenköchin, Hamburgerin, TV-Persönlichkeit, Mutter, Ehefrau, Unternehmerin, aber auch Klassenclown, Nonnenschülerin, seit Kindesbeinen Schneckenliebhaberin, die Dietrich des Kochens, Sterntaler, Reiterin, Joggerin, Schirmherrin des Altonaer Kinderkrankenhaus, Autorin vieler Kochbücher. In ihrem neuen Kochbuch heißt es Echt Poletto, und wir freuen uns echt. Ihr Motto lautet unter anderem: Kochen kann eigentlich jeder. Man muss vor allem Menschen lieben, und alles andere kann man ja lernen. Wir heißen herzlich willkommen Cornelia Poletto.
Hi, herzlich willkommen.
Herzlich willkommen, Cornelia.
Ja, das war aber eine großartige Begrüßung. Vielen, vielen Dank für diese vielen Lorbeeren. Ich wusste gar nicht, dass ich so viel schon gemacht habe in meinem Leben, aber es ist immer wieder lustig zu hören.
Und mit Sicherheit haben wir viel vergessen, oder?
Ja, und offenbar ist das auch ein Zeichen dafür, dass du eben sehr viel gemacht hast. Da hast du gar nicht so viel Zeit, das manchmal wahrzunehmen. Wie geht es dir, Cornelia?
Ja, also man sagt ja so schön den Umständen entsprechend, Corona kotzt mich mittlerweile wirklich an, das kann ich nicht anders sagen. Es ist eine Vollkatastrophe für meine Mitarbeiter, für mich. Ich nutze die Zeit, baue gerade mein Restaurant um, bastel an meiner neuen Kneipe, trinke zu viel Wein, und um den Frust am Abend wenigstens loszuwerden, und genieße jetzt hier ganz entspannt vorm Bildschirm zu sitzen und mit euch zu plaudern.
Also auch von dem Resümee her gesehen, würdest du sagen, seit einem Jahr hat sich der sogar im Weinkonsum doch deutlich erhöht?
Also er ist nicht weniger geworden, möchte
ich sagen. Ich glaube, das geht uns allen so. Bist du eigentlich auf unser Thema gekommen? Unser Thema ist ja ein sehr spannendes. Unser Thema ist ja dieses Mal der weiße Riese, Weißburgunder. Schmeckt nicht nur sauber, sondern auch fein. Wie bist du auf das Thema Weißburgunder gekommen? Das darf sich ja traditionell unser Gast immer aussuchen, und wir machen mit.
Weißburgunder habe ich deswegen ausgewählt, weil er tatsächlich mit zu meinen Lieblingen gehört. Ich habe ihn auch ausgewählt, weil ich gerade vor gut 2 Wochen mit meiner Freundin und Winzerin Tina Pfaffmann sozusagen meinen neuen Weißburgunder probiert habe, der frisch abgefüllt ist. Und da habe ich gedacht, dann machen wir doch mal Weißburgunder.
Das ist ein tolles Thema. Ist deine Freundin diese sympathisch blonde Winzerin mit so einem relativ kurzem Haar?
Ist ja lustig, Tom streicht sich über seine Glatze und sagt mit diesem kurzen Haar, oder?
Ich hatte mal welche.
Nein, genau die du gerade beschrieben hast, früher Hochleistungssportlerin, begnadete Winzerin. Also das, was ich gerne am Topf mache, macht sie in den Weinbergen. Und das macht riesig viel Spaß, Menschen zu treffen, die mit gleicher Leidenschaft sich begeistern können für das, was sie tun. Wir arbeiten beide, das sind ja viel Parallelen, mit natürlichen Produkten. Wir können vieles nicht beeinflussen. Eine Traube schmeckt eben nicht jedes Jahr gleich. Da ist viel Einfluss von außen, der mit reinspielt. Also, und natürlich auch dieses gewisse Händchen, das gewisse Etwas, das weiß unsere Weinkönigin wahrscheinlich zu bestätigen, gehört natürlich dazu, um aus diesem Produkt, Rohprodukt, irgendwann ein feines Tröpfchen, sagt man, glaube ich, zu machen.
Das hat sie auch schon mal besucht, ihr im Weinberg, und ihr habt euch das da mal eine gewisse Zeit verbracht, was durchprobiert, und das heißt, du kennst dieses Weingut schon näher.
Ja, also ich war schon oft da, und sie ist ja auch ein sehr umtriebiger Mensch, was ich einfach toll finde, gerade in diesen Zeiten irgendwie nicht in diesen Corona-Märchenschlaf zu verfallen, sondern sich zu überlegen, was kann ich tun, um irgendwie meine Zunft irgendwie auch am Leben zu halten, was kann ich tun, um Geschichte zu erzählen über das, was ich täglich mache, was ich auch vermisse. Natürlich geht's den Winzern genauso wie uns, die Gastro fällt komplett komplett weg, auch wenn wir zu Hause alle nicht weniger trinken, ist das im Verhältnis natürlich noch nicht das, was ansonsten die Winzer auch über die Gastronomie natürlich verkaufen.
Verstehe.
Alleine, es geht ja auch nicht nur ums Verkaufen in der Gastronomie, aber ich glaube, ihr kennt das auch, ne? Du gehst in ein Restaurant, da ist irgendwie ein toller junger Sommelier, der so euphorisch ist und dann einfach sagt, weißt du was, ich will jetzt gar nicht mehr in die Weinkarte gucken, hast du eine Empfehlung, was ist irgendwie deine Entdeckung des Jahres, und dann plötzlich einen Wein zu probieren, den man tatsächlich vorher noch nie hatte, und zu sagen, weißt du was, der begeistert mich so, den muss ich auch unbedingt für zu Hause haben. Und das ist natürlich alles auch ein Teil von Marketing, der natürlich in den Weinbergen auch fehlt.
Absolut, ja, auch das Miteinander ist ja einfach auch immer so eine Geschichte, ne? Das bleibt jetzt ja immer mehr außen vor. Man hat vielleicht noch die Möglichkeit über, ich sag mal, Weinpakete, Internet-Weinverkostung, das zu machen und so, aber der eigentliche persönliche Umgang miteinander, also die soziale Komponente miteinander, das Erlebnis auch in Angesicht zu Angesicht sozusagen auch zu machen, das fehlt jetzt ja gerade total, ne?
Ja, und man muss es ja einfach ehrlich sagen, also der Genuss von Wein erhöht ja auch die Weinlaune und auch die Kreativität. Also die besten Ideen sind mir tatsächlich immer mit solchen Menschen gekommen, bei meistens doch vielleicht ein bisschen mehr Wein, als man eigentlich so geplant hat. Aber dann plötzlich kommen Ideen und oh, wir können dies zusammen machen und das machen. Und dann hat man plötzlich, habe ich schon irgendwie so ein Gericht auf der Zunge, wo ich sage, oh, dazu der Weißburgunder, das wäre doch großartig, ist übrigens das Stichwort. Ja, also ich habe hier drei Flaschen, erhüllt in verschiedenen farbigen Säckchen. Darf ich jetzt mal einen aufmachen?
Also ich würde mal sagen, Dominik, du darfst mal die Reihenfolge festlegen. Ja,
wir lassen dieses Mal mit was sonst als einem Korkenzieher entscheiden, wer als erstes als erstes vorstellen darf.
Okay.
Ja, und... Oh, als erstes darf der liebe
Tom deiner
vorstellen.
Jetzt ist er gerade verschwunden.
Soll ich dann gleich Nummer 2
machen? Ja, sag gleich Nummer 2, Nummer 3.
Klar. Und Nummer 2 wird liebe Cornelia sein.
Tom, hörst du alles mit? Du bist gerade so schön unterwegs in meiner Küche. Ja, Tom?
Ja, ich bin da.
Ja, okay, möchtest du die Reihenfolge hören? Wir starten mit deinem Wein. Dann folgt Cornelias Wein und nach Adam Ries, dann müsste meiner kommen.
Ich muss mir mal kurz nochmal den Korb holen.
Das ist auch tatsächlich der einzige, der mit Korkenzieher zu öffnen ist. Ne?
So, der war jetzt mal ganz kurz, lag der ein bisschen arg weit weg. Ich freue mich schon sehr.
Ich bin jetzt unterwegs, ich hole ihn auch.
So. Ich finde das erstaunlich, dass ich der Einzige bin, der einen Korken dabei hat, also eine Flasche mit Korken. So, mal gucken, ob ich den wie beim letzten Mal vor Aufregung wieder abbreche. Das war das letzte Mal nämlich ein bisschen chaotisch, aber ich glaube, das sieht gut aus. Es ist geschehen. Ich habe den Korn wieder abgebrochen. Ja, aber das passiert schon. Aber Gott sei Dank im oberen Drittel, das kriege ich schon noch hin.
Ja, in letzter Zeit sind ja immer so ein paar Sachen hier passiert. Bei mir ist letztens gleich, bevor es losging, schon mein Weinglas zerbrochen.
Ja.
Tom hat auch meine Küche schon ein bisschen versaut. Das macht aber nichts.
Ja, ich meine, es ist alles abwaschbar.
Sehr schön.
Wunderbar.
So.
Es ist verbracht. Dann wollen wir mal.
Oh, hau her. So, lieber Tom, du weißt ja, wie es geht.
Wir schauen uns erstmal das gute Tröpfchen an und ich bin mal gespannt, was euch so auffällt.
Ja. Okay. Ja, wollen wir die Brille abmachen?
Ich sehe hier natürlich die Weinkönigin, die direkt erstmal nach der Farbe schaut, ne?
Ja, was seht ihr so? Oder was riecht ihr?
Also ich rieche, ich würde schon mal wieder vermuten, dass da Fass im Spiel ist. Also Das hat ein...
Schon wie kommst du darauf, Jahr? Dietmar?
Tiefen... Ich weiß nicht, es hat so einen tiefen Geruch. So ein... Was ist das? Oh, ich immer die ersten Gerüche. Oh. Ah, was ist das für ein Geruch? Oh, die Frucht. Ich ist immer so wahnsinnig. Ich rieche und weiß sofort im Moment, ich kenne diese Frucht, die ich da rieche, aber mir fällt sie in dem Moment nicht ein.
Conny, hast du
also ist wieder, Idee, was ich habe so ein bisschen Honig im Geruch auch. Ich weiß nicht, wie es euch geht.
Ja.
Honig.
Nun ja, was du beschrieben hast, ist ja auch, also ein Freund, der in Sensorik arbeitet, hat gesagt, das ist die große Kunst der Sensorik. Man kennt den Geruch, aber den Geruch letztlich zu benennen. Das ist so der heilige Gral.
Conny, ja, was riechst du, was nimmst du wahr?
Das ist genau das Gleiche, was Dietmar gerade gesagt hat. Du hast tatsächlich irgendwie diese Nase ist schon, hat es schon, aber du hast, da oben ist es noch nicht angekommen.
Ja.
Und ich habe Birne.
Bevor ich gerade sagen, genau, richtig, klar, bitte.
Die kommt ganz schön raus. Und ich habe so ein bisschen auch so diese grüne Banane.
Ich verstehe, was du meinst.
Hast du was mir gerade so, Mandel, kann das sein?
Und ja, Mandeliges? Absolut.
Ja, das geht so fast so ein bisschen so wie so eine leichte Bittermandel fast.
Ja, ne? Genau, ja. Ja.
Also so ein bisschen mehr Aggressivität.
Das ist so eine erzürnte Mandel. Ja, so mit engstirnigen Augen und so zwei Gedenkefalten hier, ne? So, so ein bisschen sagst du,
ihr seid gut. Ich finde das gut, was ihr sagt. Also das kann ich nur teilen.
Ja, nur nach schon einigen Folgen, Tom, muss ich auch zumindest ein bisschen was
hinkriegen. Und Dietmar, was du gesagt hast, dass du schon riechst, dass dieser Wein im Fass war, finde ich auch bezeichnend. Man sieht es auch ein bisschen, wie ich finde. Also der Wein, der ist jetzt nicht wie das Pinot Blanc normalerweise zeigt, in so hellgelben bis grünen grüner Farbe. Dieser Wein, der hat schon auch einen gewissen Goldton mit drin und das deutet meistens auch auf dem Eichenfass hin.
Also ich finde es so ein mildes Gelb.
Ja,
ne? so
ein warmes Gelb.
Überhaupt nicht kräftig, das ist so leicht so, als hätte man schon eine Wohnung vor langer, langer Zeit gelb gestrichen und sie ist so nach 25 Jahren leicht verblichen.
Ja.
Ja.
Kann man durchaus sagen. Wenn ihr den Wein so im Glas schwenkt, was seht ihr da? Findet ihr, dass der eher eine mittlere, eine hohe oder eine leichte Viskosität hat, also Fließgeschwindigkeit? Wie bewegt er sich im Glas?
Ja, das, also sozusagen die Kirchenglockentränen oder wie auch immer man das nennen mag.
Die Kirchenfenster.
Ja, sag ich doch. Fließen jetzt bei mir schon relativ flott runter. Mhm. Also so ganz...
Ja, ne? Also er hat nicht dieses Ölige.
Genau. Tom, sag mal deinen Trinkspruch.
Mein Trinkspruch heute ist Bille, Balle, Paula, Poletto. Wir trinken heute keinen Amaretto. Wir trinken mit Cornelia heute Wein und das finde ich fein. Zum Wohle.
In dem Sinne, Prost.
Dann wollen wir den mal probieren.
Ist. Bei uns sagt man ja nicht lang snacken, Koppelnacken. Ne?
Coca-Cola nach dem Tanz hebt die Stimmung und den Schuh.
Ja.
Aber was ich ganz spannend finde, weil ich natürlich meinen Weißburgunder auch ein bisschen im Kopf habe, also diese grünen Aromen, die ich hier habe, ne? Die haben natürlich, also der hat eine sehr, sehr knackige Säure. Und da ist weniger Frucht im Spiel als zum Beispiel bei meinem nachher.
Oh. Verstehe.
Also ich finde, der ist, sagen wir mal so, schon etwas anspruchsvoller. Das ist nicht so der Schlabberweg-Weißburgunder.
Das ist wahr.
Der Schlabberweg. Ja.
Das muss man was könntest du dir vorstellen, was man zu diesem Wein auf den Tisch bringt, Cornelia?
Also da geht natürlich erstmal schon mal alles, was irgendwo... wenn wir beim Gemüse sind, ruhig mit einer kleinen Süße kommt. Ja, also jetzt diese ganzen kleinen Frühlingsgemüse. also ich sag jetzt mal junge Erbsen, Kaiserschoten, sowas passt schön. Und wenn man dann irgendwie mit viel, heute traut man sich ja kaum noch zu sagen, ich mag Fisch und Fleisch, ja, ich mag es tatsächlich beides. Aber klar geht da ein toller Fisch dazu, klar geht da auch ein schönes, helles Fleisch. Ich denke da gerade so an irgendwie so ein schönes französisches Hühnchen-Poulet, sowas könnte ich mir, ich würde dazu auch ein Hühnerfrikassee essen.
Ja. Sehr schön.
Ich sagte doch, ich bekomme Hunger jetzt im Laufe der Zeit.
Sehr schön. Wird jetzt,
ich habe nämlich gerade Hühnerfrikassee gekocht am Wochenende. Ein gutes Hühnerfrikassee ist doch Hammer, oder?
Absolut, ich liebe genial.
Das ist Kindheit für mich pur. Mit meinem Vater zusammen. Immer wenn wir nicht wussten, was es geben soll, Hühnerfrikassee war gleich am Punkt 1.
Ich finde es auch erstaunlich, dass viele dieser Gerichte und auch viele Geschmackssorten bei Wein so eine Renaissance erleben. Das finde ich sehr schön, weil das ist eine Wertschätzung und das ist auch, gerade weil du das so angeschnitten hast, das Thema, man traut sich heute kaum noch zu sagen, dass man Fisch oder Fleisch mag. Ich finde das so beachtlich, wie meine Großeltern sich ernährt haben. Die haben sich absolut gesund ernährt, die hatten keine Convenience-Produkte, die haben frisch gekocht jeden Tag, die haben sehr viel Hülsenfrüchte, saisonales Gemüse, teilweise aus dem eigenen Garten gegessen. Und wenn es mal Fleisch gab, dann war es sonntags. Und die haben nicht im Münsterland jeden Tag Meeresfisch gegessen, die haben Binnenfisch zu sich genommen. Und das war alles. Und die haben sich top ernährt. Die sind alt geworden. Meine Großmutter ist 103 geworden. Aber mal zurück zu dem Wein. Abschließende Frage. Was glaubt ihr, wo dieser Wein herkommt? Und aus welchem Jahrgang er sein mag.
Oh ja. Okay. Also geschmacklich mittlerweile, da wir schon so ein bisschen was zusammen auch getrunken haben, lieber Tom, und ich ja, wie gesagt, du dich kleine Pappnase ja schon so ein bisschen kenne, weiß ich deine Affinität zu Frankreich. Und ich siedle diesen Geschmack tatsächlich auch französisch an.
Das hast du letztes Mal auch schon gesagt und es war kein Franzose.
Ja, das ist wohl wahr, ja. Aber ich bleibe dabei. Irgendwann habe ich ja mal einen Treffer.
Gut.
Also ich glaube, das ist ein französischer. Ja, fast. Ja, ein bisschen gelegen.
Ein bisschen reifer.
Der hat schon Reife, ne? Ja, würde ich auch sagen. Also 2016, 2017 in den Dreh rum, würde ich jetzt mal tendieren.
Stimmst du dem zu, Dominik?
Dem würde ich zustimmen. Nach euren Beschreibungen würde ich den auch so in, nicht so ganz jung, auch so in 17, 16 stecken. Und auch nach Frankreich, jetzt darauf bezogen, dass er ein kleines bisschen, ja, zwar Holz hat, aber eleganter ist, würde ich ihn dann sogar so in die Richtung Elsass oder sowas stecken.
Was sagst du, Cornelia?
Ich muss ehrlich zugeben, dass ich eigentlich nicht mehr dran teilnehmen darf, weil ich den Korken herausgezogen habe und den Jahrgang kenne und auch
woher er kommt. Das finde ich schön, dass du
sehr ehrlich bist. Hätte ich jetzt auch machen können, jetzt vollkommen
zu baden.
Alles abgekriegt, aber irgendwie konnte man halt den Korken von
ihm. Da habe ich selber gar nicht drauf geachtet. Ich lasse mal die Katze aus dem Sack. Machen wir es kurz und knackig. Der Wein ist noch nicht so alt, dass es war. Er ist von 2018. Er ist tatsächlich aus dem Elsass. Und zwar von einem total genialen Winzer, wie ich finde. Nämlich Marc Kreidenweiß heißt der gute Mann. Und das ist ein sympathischer Winzer, im, wie man so sagt, im Piemont der Vogesen in Andlau. Und was ich toll finde an ihm ist, dass der biodynamisch anbaut und diesen Weißburgunder aus circa 20 bis 40 Jahre alten Rebstöcken mit regionalen natürlichen Hefen vergoren hat. Und er war tatsächlich 15 Monate im Eichenfass. Der Marc Kreidenweiß, der verwendet Schwefel auch nur in allergeringstem Maße, so viel wie er gerade braucht. Und ich finde, er hat schon eine fruchtige, blumige Nase und eine ebenso kraftvolle wie kompakte Fortsetzung am Gaumen. Also das, was man riecht, kommt hinterher am Gaumen nochmal so richtig zum Tragen. Das, was du mit Säure meintest, Cornelia, das finde ich, ist eher so eine Mineralität. Man schmeckt so einen schönen Sommertag mit einer saftigen Frucht aus Birne, wie du gesagt hast, aber auch Pfirsichen und diese mineralische, fast pikante, salzige Finalrunde, die der auf der Zunge hinterlässt, wenn man den Wein mal ein bisschen sacken lässt, das kommt durch Quarzsteine in diesem Terroir. Also der Boden enthält sehr viele Quarzkiesel Und ich finde, dieser Wein ist ein super Begleiter zu Sonntags- und Festessen, wie zum Beispiel Filet Wellington mit Lachs statt mit Rind. Das habe ich nämlich an Ostern gemacht. Das ist total klasse. Aber auch, ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Es gibt in Frankreich einen Klassiker, jeder kennt Bœuf Bourguignon. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal vom Bœuf Mord gehört habt. Das ist ein Gericht, da wird Rindfleisch in Cremant, Kalbsfond und Cognac geschmort und mit Karotten und Pilzen. Und ich finde, was du gesagt hast, Cornelia, stimmt total. Der verträgt sich schön mit Frühlingsgemüsen, mit Karotten, also Gemüsesorten, die viel Zucker haben, aber auch mit so erdigen Sachen wie Pilzen durch diese Mineralität. Das holt das Ganze nochmal ab, finde ich. Und man kann ihn natürlich auch zu etwas deftigeren Sachen gut anbieten, wie zum Beispiel Sauerkraut mit gepökelter Schweineschulter oder Merguez zum Beispiel. Das wird in Frankreich auch gerne gegessen. Das sind diese pikanten Würstchen, die so mit arabischen Gewürzen versehen werden, so mit Kumin und so weiter. Ich stehe da auch total drauf. Das sind so diese Lammwürste, die gegrillt oder gebraten, das ist super. Oder man macht einen leckeren, feinen Eichblattsalat mit gebratenen Kräuterseitlingen, Orangenfilets, schwarzen Olivenringen und Haselnüssen. Da sehe ich den Wein auch äußerst spaßig zu. Also ich könnte mir das richtig gut vorstellen. Und insofern, ich sage nochmal zum Wohl zu euch und ich nehme nochmal ein Stückchen.
Zum Wohl. Liebe Cornelia, sollte dir irgendwann mal deine gesamte Kochmannschaft abhanden kommen, aus guten Gründen, dann kannst du Tom, glaube ich, einstellen. Also,
das macht sie nie, das gerne.
Ja, also Ideen reinkommen müsste.
Also ich glaube, dann kann sie den Laden dicht machen, weil ich muss immer sehr viel essen beim Kochen. Und trinken auch.
Ich finde, er macht es aber großartig.
Cornelia, was...
Ich weiß, was ich nach dem Podcast mache.
Natürlich. Das, was am meisten Spaß macht, neben dem Trinken. Cornelia, was ist für dich ein Festtagsmenü? Jetzt war ja gerade Ostern. Gibt es so ein Festtagsmenü, was du anders zubereitest als zum Beispiel bei dir im Lokal?
Also für mich ist tatsächlich immer ein Festtagsmenü, weil ich habe ja einfach aufgrund meiner Berufung, sage ich mal, einfach auch so Respekt vor all dem, was ich aus der Erde hole, was ich aus dem Wasser hole, wie auch immer. Und für mich ist wirklich dieser Festtagsbraten etwas Besonderes. Also wirklich ein, ob das jetzt zu Ostern wirklich eine riesige Lammkeule, habe ich übrigens gemacht, in so einer schönen Kräutermilch gegart ist, oder ob das ein ganzer Fisch ist, den ich in Salzkruste einpacke. Ja, also das sind so Sachen, das finde ich unheimlich schön, wir dürfen im Moment ja leider nicht so viele Menschen am Tisch haben, aber das ist so ein bisschen Arbeit in der Vorbereitung, aber dann zack, ab in den Ofen und du lässt das da so langsam vor sich hin brutzeln und brauchst nur aufzuschneiden, alles schön auf Platten, die Gemüse dazu, kleine Schälchen, Schüsselchen, jeder nimmt sich so viel, wie er Lust hat. Das ist für mich irgendwie wirklich so richtig Festtagsessen. Und das gehört dazu, dass man ein bisschen Vorbereitung hat, aber dann macht es auch einfach viel Spaß. Übrigens, der Wein könnte auch gut, weil es ist nämlich schwierig, zum Beispiel zu Artischocken etwas Schönes zu machen. Und ich liebe ja Artischocken in jeder Form. Und auch die klassische im Ganzen, so zum Zurzeln, einmal mit so einer schönen kleinen verschiedenen Dips, einmal eine Vinaigrette mit Tomaten, Kräutern und einmal vielleicht auch so ein bisschen
auf Mayonnaise. Aguilia, aber so eine französische.
Ja, mit so ein bisschen Anchovy und Knoblauch drin, ganz bisschen Senf, dazu geht der Wein übrigens auch ganz
gut. Absolut, stimme ich dir zu. Und was ich sehr gerne mag, ist so eine Aioli mit Kräutern der Provence noch dazu, also eben Anchovies und solche Sachen. Und Artischocken essen, ich mag es total gern mit den Fingern zu essen, das ist sehr sinnlich. Und Essen und Trinken, das mit der Familie, das hat für mich auch einen ganz besonderen Stellenwert, weil das eben zusammenhält. Das war schon immer so. Die gemeinsame Mahlzeit, wo man sich austauscht. Wir essen zu so vielen Anlässen, die wichtig sind im Leben. Was machen wir da? Wir sind nicht nur am Quatschen, wir essen und trinken. Ob das eine Beerdigung ist, ob das eine Hochzeit ist, ob das eine Konfirmation, Kommunion oder sonst was ist. Ein runder Geburtstag, es wird gefeiert, es wird gegessen und getrunken. Das war schon immer etwas ganz Besonderes in vielen Kulturen und das finde ich wunderbar. Wie sieht das aus, Cornelia, wenn du jetzt so eine richtige Familienküche da machst? Und helfen da alle mit bei dir im Haushalt? Oder ist das so, dass du dann sagst...
Das wäre sehr, sehr schön, wenn das so wäre. aber die sind halt alle ziemlich verwöhnt und von daher, meine Tochter hat es komplett aufgegeben mit dem Mithelfen. Ich muss ehrlich sagen, mein Mann ist toll, weil der macht eigentlich das, worauf ich nie Lust habe, das heißt nämlich danach irgendwie den ganzen Kram aufräumen, die Spülmaschine, Pfannen sauber machen etc. Also, aber ich muss auch zugeben, es macht mir auch riesig viel Spaß, auch immer noch zu Hause zu kochen und es geht mir natürlich auch leicht von der Hand, weil man das ja irgendwie dann doch ein bisschen öfter macht als so Normalsterblicher.
Aber wie ist das? Also ich weiß das jetzt zum Beispiel nicht nur bei mir, aber meine Mutter zum Beispiel, die jeden Tag auch kocht, die dann irgendwann teilweise mich schon immer anfunkt und sagt, hast du eine Idee, was ich jetzt mal machen kann? Ist das bei dir auch so, dass du irgendwann überlegst, so, verdammt ich nochmal, was soll ich denn jetzt heute mal kochen? Oder bist du da relativ spontan und weiß sofort Bescheid?
Also ich bin genauso, dass ich sage, was soll ich denn heute Abend mal kochen? Meistens frage ich dann irgendwie immer zu Hause, worauf habt ihr denn heute Abend Lust? Kommt meistens bei meiner Tochter morgens um 8:30, 9 nicht so gut an. So, oh, das weiß doch jetzt noch nicht, was ich heute Abend essen will. Ja. Ich finde es halt super. Das gehört natürlich auch dazu, dass man schon so ein bisschen Grundkenntnisse im Kochen hat. Für mich ist halt das Schönste, tatsächlich auf den Markt zu gehen, einmal zu gucken, oh, guck mal, da lächelt mich gerade irgendwie ein schöner Fisch an oder guck mal, wie toll die Erbsen da sind oder oh wow, das Huhn nehme ich mit und morgen gibt es Frikassee oder so. Ja, also das kann ich Gott sei Dank ziemlich spontan aus dem Ärmel schütteln und ich lasse mich dann auch natürlich gerne, deswegen auch, wir müssen die Wochenmärkte wirklich unterstützen, einfach von den Menschen, die dort stehen, einfach mal fragen, so hey, was würdest du mir heute empfehlen? Und man kann sicher sein, dass sie alle stolz sind und einem immer das empfehlen, was sie wirklich gerade selber besonders gut finden.
Ich war gerade vorhin, oder heute Morgen besser gesagt, auf dem Isemarkt, den ich ja auch sehr gern mag und bin da zu dem Gemüsehändler Malte, weil meine Mutter gesagt hat, Auftrag, ich brauche Zwiebeln und zwar brauche rote Zwiebeln und zwar brauche ich die Tompeo-Zwiebeln. Diese Tompeo heißen die, glaube ich, ne? Das sind diese riesen rote Zwiebeln, die ich dann auch gleich gefunden habe. Und jetzt liegen die bei mir in der Küche. Tom muss jetzt den Geruch dauernd mitnehmen. Aber das sind ja gewaltige Zwiebeln, die habe ich auch noch nie gesehen. Das ist Wahnsinn.
Sie riechen nicht, sie duften.
Ja, wenn ich nachher reinkomme, dann, naja.
Ja, ist die Hälfte weg.
Andere Frage. Du hast ein wunderbares Magazin. Und ich sage das wirklich, weil ich normalerweise Magazine schon lange nicht mehr selber gekauft habe. Und du hast ein neues Magazin rausgebracht, Cornelia Poletto heißt das.
Fast mein Glas runtergefallen.
Ich kenne das, das passiert mir eigentlich ja ständig. Und da gibt es auch am Ende zum Beispiel eine Rubrik, wo die Leser dir Fragen stellen und das fand ich total toll. Man überlegt ja manchmal so, was kann ich der lieben Cornelia Poletto oder anderen Menschen ja so fragen. Und da stand, stimmt es, dass der Pulpo beim Kochen nicht zäh wird, wenn man einen Korken mitkocht?
Ja, da gehen ja tatsächlich die Meinungen sehr auseinander. Also ich bin ja auch ein abergläubischer Mensch und von daher habe ich das, ich habe ja mal viele Jahre bei Anna Skroll gearbeitet, fantastische Süditalienerin, Sizilianerin, bei der ich gelernt habe, die beste Pasta und das beste Risotto zu kochen, würde ich mal sagen. Und wir haben immer, wenn wir Pulpo gekocht haben, ein paar Korken da reingeworfen. Es gab allerdings auch immer genügend Korken. Und irgendwie hat man das Gefühl, dass der Pulpo mit so ein bisschen paar Korken, die da drin rumschwimmen, irgendwie weicher wird und schneller weicher wird. Und deswegen gehört das für mich einfach dazu, ja.
Ist das eine Glaubenssache oder ist das tatsächlich?
Ich muss ehrlich sagen, das ist eine Glaubenssache ohne Frage. Ich habe auch noch nie irgendwie gesagt, so haha, jetzt geht der eine Pulpo in einen Topf ohne Korken und der andere geht mit Korken in den Topf. Nein, es geht nur mit Korken, bei mir jedenfalls. Und es funktioniert. Und
nach den heutigen Weinen, die wir noch kriegen, wäre die Frage, ob es auch mit Drehverschluss funktioniert. Aber das ist...
Nee. Lieber nicht. Was gibt's zum Pulpo dazu bei dir?
Also ich mag ja tatsächlich so gerne, wie du auch vorhin gesagt hast, diese Merguez, ja, also diese Röstaromen, also auch wenn wir jetzt wieder anfangen zu braten, zu grillen vor allen Dingen, das ist einfach für mich das Schönste, den Pulpo wirklich schön weich kochen. Ich mag die Saugnäpfe, da gehen ja auch immer die Meinungen auseinander. Einer sagt, nee, ganz sauber geputzt, der andere sagt, nee, genau die, wenn die so richtig schön gegrillt sind und so crispy werden, das macht ja genau den Geschmack aus. Und ich brauche dazu eigentlich nur ganz pur diese Pulpo-Arme schön scharf gegrillt von beiden Seiten. Und dann kann man natürlich da nochmal so eine schöne Pimentos-Creme mit diesen schönen spanischen Pimentos, bisschen Knoblauch, bisschen Schärfe rein. Mehr brauchst du eigentlich nicht. Da kannst du, wenn du willst, noch ein bisschen Salätchen und ein leckeres weißes Brot, das böse weiße Brot, schmeckt dazu am besten.
Was ich auch geil finde, ist Quolla oder Salicorn, wie das in Frankreich heißt. Das ist so ein Meeresspargel. Das ist eine Algenart, die sieht aus wie Gestrüpp. Die mal kurz in Olivenöl mit Knoblauch, ein bisschen Zitronensaft und einer kleinen Gartenchili. Und man, das ist so lecker. Einfach noch ein Kartoffelpü und ein paar Pulpo-Arme. Das macht happy. Das macht absolut happy, finde ich.
Ja, weißt du, das finde ich auch so faszinierend. Deswegen meine Lieblingspasta ist ja wirklich Spaghetti Vongole. Weil ich so fasziniert bin davon, dass diese kleine Muschel mit nur ein bisschen Zugabe von Olivenöl, bisschen Weißwein einfach den ganzen Geschmack abgibt. Und ich wirklich kaum noch Salz brauche. Also lass das Salz weg, nimm Kaviar, sagt ja immer mein Freund Markus Rüsch vom Altona Kaviar Import. Aber es ist ja tatsächlich so, ich finde es so schön. Und diese Salicorn, von denen du gesprochen hast, wir nennen die im Norden Wattbohnen, ne? das ist so schön, weil da brauchst du halt kein Salz mehr.
Ja.
Na, und das ist so, und das ist halt einfach dieser natürliche Geschmack und das finde ich großartig.
Ja, und das ist leicht und das ist toll. Und man ist hinterher, man kann so viel essen, bis man nicht mehr kann. Aber man ist ja nicht so im Eimer, als wenn man so zu Weihnachten eine Gans gegessen hätte oder sowas und dann auf der Couch da so vor sich hin vegetiert. Das macht so happy, das Essen. Das ist für mich Sommer.
Was bekommt eine Cornelia Poletto kochtechnisch bisher noch nicht so hin, wie sie es gerne hätte? Gibt es sowas überhaupt?
Ja, ja, das gibt es leider, ja. ja, also das ist, wo ich wirklich mit angefangen habe, sind wirklich so tolle Kuchen, gebackene Sachen. Also ich sage jetzt mal, tolles Brot. Gestern waren wir bei Freunden, Gastronomen, sie hatten Sauerteigbrot gebacken. Du brauchtest eigentlich nur dieses Brot mit ein bisschen gesalzener Butter, mehr nicht. Das war sogar noch warm. Das ist so sehr tricky, ein gutes Brot selbst zu backen. Zu Hause sowieso hat man meistens auch nicht den richtigen Ofen. Aber auch so diese ganze Patisserie, also so einen richtig selbst getourten Blätterteig, ja, der natürlich übrigens auch zu unserem Wein sehr, sehr gut geht in jederlei Hinsicht. Das ist nicht so ohne. Und da muss man so ein Gefühl entwickeln. Das sind auch Dinge, die gehen dann nur mit Rezept. Aber trotzdem muss man für Schokolade, für Teige, muss man irgendwie so ein Händchen haben und üben. Ja.
Fingerspitzengefühl, ne?
Das würde mir eigentlich Spaß machen, wenn ich da mal ein bisschen mehr Zeit hineinstecken könnte.
Ja, aber laut Till Melzer heißt es ja, kochen ist ja nicht backen. Ne? Aber
wer war Till Melzer?
Genau, richtig, weiß ich jetzt auch nicht. Ja. Ist das der Busfahrer von nebenan irgendwie, glaube ich, ja. Mein Nachbar, ja.
Deswegen kommt er bei mir jetzt zum Essen vorbei, weil Busfahrer darf man ja mit Essen verpflegen.
Ja, stimmt.
Ja, super. Ja.
Fahren Sie, wenn Sie es selber nicht können. Ne?
Ja. Ja, genau. Er sagt ja selber, er ist ja der, also sagen wir mal, der nördlichste italienische Koch überhaupt. Also wenn einer die italienische Küche beherrscht, dann Tim. Ich habe ja auch jetzt einen Podcast, habe das vor kurzem auch, habe ihn herausgefordert, habe gesagt, ja, wie ist denn das, warum hat er mich denn noch nie eingeladen zu Kitchen Impossible? Klar, er kann nicht verlieren und Einladung kommt nicht.
Also Tim, wenn du uns hörst, die Aufgabe steht im Raum und jetzt bin ich mal gespannt auf ein Statement. Sonst kommt die Bullerei.
Ja, dann kommt die Bullerei.
Ja. Du hast bei Heinz Winkler gelernt, Cornelia. Er wiederum bei Eckhard Witzigmann und Paul Bocuse. Da sind natürlich Namen, die sind Superstars gewesen. Wie ist das? Hat man da noch Bock auf Nouvelle Cuisine und so weiter? Ist das etwas, was dich reizt? Oder würdest du sagen, kategorisch nein, das war mal und damit habe ich heute nichts zu tun?
Also ich muss ehrlich zugeben, ich war tatsächlich vor einer Woche, hat mein Freund und Lieblingskoch aus Hamburg, Christoph Rüffer, mal wieder so richtig französisch gekocht für uns. Und es gab ein bisschen Foie Gras mit Brioche, es gab so ein bisschen Steinbutt mit Meucheln und Spargel in so einer richtig schönen fetten Beurre Blanc, ja. Mhm. Bisschen mit Sherry abgeschmeckt. Dann gab es irgendwie noch ein tolles, oh ja, auch so ein Klassiker. Damit hat Lea Linster mal den Bocuse d'Or gewonnen.
Die Lammfilets.
Ein Lamm im Kartoffelmantel, Lammrückenfilet. Und dazu auch irgendwie junge Gemüschen und eine Kartoffelmuslin, also eigentlich Kartoffel und Butter 1:1, ja. Das macht schon echt Spaß, aber das macht halt auch echt satt und ich glaube, dass es ganz, ganz wichtig ist. Ich habe ja nun wirklich bei Heinz Winkler gelernt und was ich da mitgenommen hat und was mich am meisten beeindruckt hat, war dieses Gefühl für Soßen, das Abschmecken von Soßen. Also das muss man sich vorstellen, auf einem Saucierposten bei Heinz Winkler stehen ungefähr 10 verschiedene reduzierte Alkoholika, reduzierter Madeira, reduzierter Roter Port, Weißer Port, Weißwein, Nolipa. Also es ist unfassbar und er kann auch so gut auf die Weine kochen und es war ganz oft so, dass ein Gast irgendwie einen großen Burgunder bestellte und der dann in die Küche gebracht wurde und Heinz irgendwie den Wein probiert hat und darauf nochmal seine Suppe getunt hat. Ja, das fand ich so, so mega und das ist etwas, was auch, finde ich, heute manchmal den jungen Köchen fehlt. Nicht nur, dass sie noch nicht so viel Wein getrunken haben in ihrem Leben wie ich zum Beispiel, aber diese Liebe für Essen und Wein.
Und was ist das auch für ein Statement für den Gast? Also wenn ein Koch sowas kann und macht und nicht einfach eine Schublade auf und zu.
Das habe ich wirklich bei Heinz Winkler gelernt. Also diese feine Säure, die man reinspielen muss, gerade, also sein Klassiker war so eine Beurre Rouge, ja, eine Rotweinbutter, die bestand aus 2/3 Rotwein, 1/3 Portwein, reduziert mit Schalotten, bis es fast nur noch so aussah, als wäre Karamell übrig. Ah. Und dann kommt da einfach mal so ein Paket Butter rein.
Finde ich astrein sowas.
Leute im Kochkurs, oh, das ist so eine leichte Soße. Die hat ja auch so eine feine Säure, Herr Winkler. Und ich musste immer lachen, weil das war einfach 90% Butter. Ja, also. Ja, und das erklärt so ein bisschen, was tatsächlich dieses süße Säurespiel auch ausmacht. Mhm. Das kann nämlich auch voll daneben gehen und sagst so, oh, was ist das für eine fette Soße? Jede Mayonnaise, jede Hollandaise lebt nur davon, dass sie die Säure bekommt, weil sonst ist sie eigentlich nicht essbar und eigentlich ist sie auch ekelhaft. Ja, ja. Es ist eine Basis aus Eigelb, Butter oder Öl. Mhm. Also das ist ja eigentlich so.
Also, und von daher, das fand ich schon. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber mir sind die um einiges sympathischer als diese anderen Grundsoßen, die es so gibt. Also ich meine, abgesehen jetzt mal von Demi Glace, aber zum Beispiel diese Béchamelsoße oder sowas, das finde ich noch heftiger. Mehl und Butter, also.
Ja, das ist ich bin gerade sehr dankbar, dass ihr gerade so diesen Bogen gekriegt habt von diesem wunderbaren, tollen Essensgeschichten bis hin zu, eigentlich ist es ja doch nicht so schön, weil ich hatte Angst, dass ich jetzt nur noch eine feuchte Aussprache bekomme. und darum bin ich ganz dankbar, weil wir kommen zu unserer ersten Rubrik, die da heißt Dites-moi.
J'aime parler du vin.
Dites-moi.
Du vin rouge.
Dites-moi.
Blanc.
Dites-moi.
Et rosé. Dietmar, bevor du das tust, nimm den Speichelfaden aus deinem Mund.
Dankeschön. Danke.
Und jetzt zwar, geht's los.
Genau. Liebe Cornelia, jetzt sind wir ein bisschen unter uns. Und ich werde dir jetzt einfach mal ein paar Entweder-oder-Fragen stellen. Und zwar, geht los. Kuhmilch oder Hafermilch?
Kuh.
Maggi oder Worcester? Oder Worcester? Worcester? Wie wird das gesprochen eigentlich? Worcester?
Worcester.
Worcester?
Maggi. Ich habe immer eine Literflasche Maggi im Schrank. Ich habe auch immer einen.
Buch oder Fernseher?
Ehrlicherweise Fernsehen. Buch schlafe ich immer ein, geht nicht anders.
Nachteule oder Frühaufsteher?
Nachteule.
Stricken oder Joggen?
Stricken.
Blau und...
Neues Corona-Hobby.
Blau oder türkis?
Blau. Mhm.
Strickset oder einzelne Garne bzw. Wolle oder Kaschmir?
Oh, Kaschmir ist schon schön. Mhm.
Ja, jetzt kommen wir zum Busfahrer. Melzer oder Raue? Salz im Bocker vom Hirschkalb mit Maronen, Rosenkohl und Gnocchi oder Pommes-Schranke mit Trüffelmayonnaise und selbstgemachten San Marzano-Tomaten-Ketchup.
Ich nehme lieber das Salz im Bocker.
Ist ja auch dein Rezept.
Ja, kam mir bekannt vor.
Singen oder tanzen?
Tanzen.
Sehr schön. Ja, siehst du, schon überstanden. Stricken, sagst du, ne? Das ist so dein neues Hobby geworden.
Das ist wirklich so. Ich habe gerade Arancina fertiggestellt. Arancina ist ein orangefarbener Cardigan aus Sigmoher, so rund und farbig wie eine Orange, habe ich meiner Tochter geschenkt. Mm,
sehr schön. Sag mal, du hast, das habe ich ja gelesen, Schnecken und so Nierchen waren schon zu Kindesbeinen an so ein absolutes Favorite von dir. Bei mir war das tatsächlich bis ungefähr zum 5. Lebensjahr Wermuttee, den ich wahnsinnig gern getrunken und alle mich angeguckt haben und gesagt haben, macht das Kind da eigentlich so? Dann haben sich irgendwann bei mir die Geschmacksknospen gebildet. Wie kann man Schnecken mögen?
Schnecken, da bin ich einfach mit groß geworden. Das war einfach die Zeit, ne, wo ja, überall jedes Restaurant irgendwie Schnecken mit Toast und Kräuterbutter angeboten hat. Und die flogen dann ja auch immer, weil man manchmal ja so abrutschte mit dieser Schneckenzange und dieser kleinen Gabel. Und dann flog irgendwie so wieder so eine Schnecke durchs Restaurant. Meine Großeltern haben uns immer in die Kirche gelockt, indem sie gesagt haben, lass uns Samstagabend gehen, dann können wir danach noch essen gehen. Sind meistens vor der Kommunion schon abgehauen. Und dann gab es immer irgendwie da in der Nähe von Paderborn so ein Restaurant, da gab es Schnecken und ich habe sie geliebt. Schnecken schmecken eigentlich nach gar nichts. Die Kräuterbutter war gut, der Toast richtig. Auch. Also, aber ich hatte halt nie irgendwie Angst davor und das war das Tolle, weil ich es als Kind schon probiert habe, so etwas zu probieren. Mhm. Und genauso wie meine Tochter mit 3 Jahren in meinem ersten Restaurant neben mir saß, wenn ich Muscheln gekocht habe und die aus der Schale genommen und da war immer eine für sie, eine für mich und die ist halt auch mit Muscheln groß geworden und das finde ich irgendwie so wichtig, dass wir unseren Kindern immer wieder auch Dinge mal näher bringen, sie probieren lassen. Ich sehe das immer wieder, es gibt Kinder, die wirklich eigentlich nur irgendwie die Spaghetti al Pomodoro, nichts gegen die, bestellen und andere, mit denen man quatscht, sagen, oh ja, nein, dann probiere ich mal den Fisch Frau Poletto oder dann probiere ich mal dies oder das und die Eltern dafür offen sind und die plötzlich da mit 3 Jahren sitzen und Tajaska-Oliven lutschen und so. Ne? Das ist halt nur, weil es ihnen auch angeboten wird und Kinder haben immer verschiedene Phasen, mal besser, mal schlechter und man muss es einfach immer wieder probieren.
Ja, das finde ich auch. Also gerade, dass das eigentlich so ein bisschen mehr gefördert wird, eigentlich auch in der Familie, gemeinsam zu kochen auch, ne? Zum Beispiel. Das finde ich, das ist ja bei meinen, ich bin ja nun mal Schluchtenscheißer, das heißt also, ich bin ja Österreicher eigentlich und gerade in den Regionen, bitte?
Ist nicht schlimm.
Danke. Ich fühle mich auch mittlerweile sehr wohl hier oben, muss ich schon sagen, auch ohne Berge. Nein, aber ich weiß halt einfach alle Verwandten von mir unten, entfernte Verwandten, nahe Verwandten, Tanten, Onkels, Cousinen und so weiter, alle kochen und haben auch diesen Einschlag aus dem ungarischen, aus dem slowenischen Bereich und das finde ich so faszinierend, also teilweise stehe ich da wirklich hin an, obwohl ich wahnsinnig gerne koche, aber wenn ich mit denen mich unterhalte, ist es immer, also da läuft mir auch dann schon wieder das Wasser im Mund zusammen. Letztens habe ich einfach auch eine wunderbare Polenta-Lauchsuppe gemacht, was hier oben auch eigentlich auch nicht so gang und gäbe ist, auch mit viel Butter, ja, das gehört auch da rein, aber da schlägt einem schon das Herz hoch. Wo wir gerade dabei sind, Österreich bzw. Deutschland, weil wir haben was gemeinsam, wir sind nämlich beide schockverliebt in Hamburg oder nach Hamburg. Und was hat das oder was macht Hamburg für dich eigentlich dann so aus, dass du sagst, hierhin und nicht Italien oder sonst irgendwo?
Also Italien ist natürlich auch ganz oben auf der Liste, aber ich bin Hamburgerin, ich liebe diese Stadt, ich liebe diese Menschen, ich finde, das ist einfach einer der schönsten Plätze der Erde, wo man leben kann und ich muss auch ehrlich sagen, vielleicht habe ich es mir auch deswegen später ausgesucht, zurückzugehen, bin ja groß geworden zwischen Paderborn und Bielefeld, ganz andere Nummer, Aber die Gäste hier sind so toll. Also das ist nicht so eine Szene, die irgendwie weiterzieht, sondern das sind wahnsinnig tolle, treue Gäste. Und wenn die einmal sagen, weißt du was, Poletto macht Spaß, dann machen die halt jede Familienfeier mit dir. Und jede Party, die ansteht, wird überlegt, ob sie sie zu Hause oder bei uns feiern. Und da ist einfach so eine ganz große Ehrlichkeit und Treue. Und das macht sehr, sehr viel Spaß. Also ich finde, Hamburg ist auch gastronomisch ein ganz toller Platz, unabhängig davon, dass wir auch, finde ich, wahnsinnig viel Abwechslung haben. Wir haben so viele tolle, unterschiedliche Restaurants. Das sind jetzt nicht nur die Sterne-Restaurants, sondern auch internationale Restaurants. Und das finde ich richtig gut.
Ja, geht mir genauso. Bei mir ist es noch ein bisschen auch eine Verwurzelung, weil ich hier tatsächlich aufgrund vieler Umzüge damals als Jugendlicher endlich Fuß gefasst habe. Und das hat erste Freunde richtig gehabt. Dann natürlich, klar, erste Freundin und all diese Dinge, die auch noch prägen, eine Verwurzelung. Ich zum Beispiel, wenn ich jetzt nach Berlin ziehen müsste, würde ich jetzt erstmal gar nicht so genau wissen, ob ich mir das wirklich so innerlich wünschen würde. Ja, also
ich finde Berlin auch super, aber es ist zum Beispiel eine Stadt, wo ich auch nicht leben möchte, wo ich auch ungern ein Restaurant
habe. Meine Eltern haben mal da gelebt und die haben auch gesagt, also die ersten anderthalb Jahre haben sie es gehasst, dann haben sie angefangen, es langsam zu lieben, aber dennoch war auch immer klar, sie würden immer nach Hamburg zurückkehren, was sie mittlerweile auch sind. 20 Jahre, du feierst in diesem Sommer ein Jubiläum. Und wir drücken schon mal auf jeden Fall von unserer Seite aus, dass du diese Feier auch wirklich richtig feiern kannst. Feiern wirst du mit Sicherheit, davon gehe ich aus. Aber ich hoffe auch, dass du es richtig knallen und krachen lassen kannst. So lange Zeit jetzt dann doch schon geschafft und so erfolgreich geschafft. Wenn du jetzt sagst, irgendwie, du blickst so ein bisschen zurück auf die Zeit, wann du angefangen hast hier, ne? Hat sich viel verändert, auch von deiner Art und Weise, wie du in der Küche arbeitest, wie du mit Mitarbeitern auch vielleicht umgehst oder mit den Gästen umgehst, hat sich viel verändert, auch in der Art und Weise, wie Gäste sind. Kannst du da so ein Resümee draus ziehen?
Ja, ich feiere ja tatsächlich dieses Jahr ein 10-jähriges Jubiläum mit meinem jetzigen Restaurant. Ich feiere dieses Jahr 50. Geburtstag. Also es gibt wirklich genügend zu feiern. Und ja, ich habe 2000 im Oktober mein erstes Restaurant eröffnet, damals noch mit meinem italienischen Mann und Vater meiner Tochter Remigio. Und da war ich wirklich am Anfang ganz alleine in der Küche, bis nachmittags ein englischer Koch noch dazu kam. Habe alles alleine gemacht, an den freien Tagen nachts da gesessen, überlegt, wie die Karte nächste Woche aussehen sollte. Und dann kam natürlich plötzlich auch viel anderes dazu. Das hat ja Dominik vorhin sehr schön schon gesagt, ob das irgendwie die ersten Fernsehauftritte waren, die ersten Kochshows, damals Kerners Köche, dann kam NDR mit Polettos Kochschule und plötzlich habe ich gemerkt, weißt du was, das kannst du nicht mehr alles. Du kannst nicht irgendwie 3 Sendungen am Tag produzieren, abends in die Küche gehen, alle Köche falten, weil sie es wieder nicht so gemacht haben, wie du es gerne hättest. Also das ist auch etwas, was man lernen muss im Laufe der Zeit, natürlich abzugeben, zu delegieren und trotzdem den Qualitätsanspruch, den man selber hat, beizubehalten und auch offen zu sein für natürlich ein bisschen neue Ideen und trotzdem seinen eigenen Stil von Küche zu behalten. Und ich muss sagen, ich habe heute echt ein tolles Team, einen langjährigen Küchenchef, der schon damals bei mir im alten Restaurant gelernt hat, meine alte Küchenchefin, die ein Baby gekriegt hat, die jetzt 18 Jahre bei mir ist. Das finde ich auch außergewöhnlich, dass man sowas schafft. Die macht zum Beispiel meine komplette Kochschule, die ganze Organisation. Also das sind schon Dinge, die muss man umstellen, weil sonst gehst du irgendwann komplett auf dem Zahnfleisch. Also man kann, das ist ja auch so ein bisschen das Problem der Köche. Ja, wir haben ja auch so eine leicht cholerische Ader und so ein bisschen so ein, ja, so was Herrschendes. Und nur sie sind heilig und sie haben den perfekten Geschmack und nur sie können alles so kochen. Kein anderer. Heinz Winkler ist übrigens auch so einer. Und das funktioniert auf Dauer nicht. Also man muss irgendwann ein bisschen Leichtigkeit wieder reinbringen. Und das ist etwas, was man lernen muss. Habe ich auch nicht von heute auf morgen geschafft, aber funktioniert mittlerweile ganz gut.
Sehr schön, sehr schön. Es ist ja, das heißt ja so oft irgendwie, das Wichtigste an der Kochkunst scheint mir nicht der Einfallsreichtum der Köche zu sein, sondern die Fantasie derjenigen, die für die gleichen Gerichte immer neue Namen finden. Hast du Schwierigkeiten für neue Gerichte, neue Namen zu finden?
Nee, aber das ist tatsächlich eine sehr, sehr wichtige Sache. Ich habe tatsächlich ein bisschen Gefühl dafür, meine Gerichte so zu beschreiben, also es ist jetzt nicht schnörkelig oder so, aber so, dass es einfach Spaß macht. Ja, also dass ich natürlich auch sage, ja klar, ist das eine handgemachte Tortelli und ich erzähle kurz, was dabei ist, aber so, dass man sagt, oh nee, das hört sich jetzt irgendwie so lecker an, das möchte ich haben. Und das ist auch, gehört auch dazu, du bist halt nicht nur der Produzent, der Koch, sondern du bist auch der Kreative, der natürlich erstmal sowieso das Gericht an sich so gestaltet, wie er das am besten findet, aber er muss es auch beschreiben und am Ende muss es auch verkaufen können. Also ich habe einfach ein Verkaufstalent, wenn ich manchmal so wetten mit meinen Köchen und sage, ich gehe raus, wir haben heute 10 Kilo Steinbutt, ich verkaufe euch heute den komplett, dann kannst du sicher sein, dass 90% aller Gäste den Steinbutt essen. Weil er einfach auch grandios ist, weil man sowas nicht jeden Tag bekommt. Aber es macht so viel Spaß, dass man selber sich so begeistern kann und das weitergibt und ein Gast gar keine andere Chance hat, als genau das Ding zu bestellen.
Super, super. Pass auf, liebe Paulette, liebe Paulette, sag ich schon, liebe Cornelia. Der Wein wirkt schon. Oh mein Gott, jetzt darf ich nie wieder in ein Restaurant betreten. Zum Abschluss gibt es ein kleines Spiel, was ich mit dir spielen möchte. Und zwar heißt es 360 Stories. Ich habe hier so ein Spielbrett aufgebaut, da drehe ich dran und dann hält der Zeiger an bei ein paar bei kleinen Stichworten. Und dann würfel ich noch eine Zahl, das ungefähr ein Alter beschreibt. Und das ist sozusagen ein Hinweis darauf, aus der du sozusagen aus einer Erinnerung etwas hervorkramen kannst. Ja, ja. Ich bin auch sehr gespannt.
Fang mal an.
So, es dreht sich. Okay. Ich drücke mal, das ist die Nummer 2. Und zwar in einem Alter zwischen 8 bis 15. Liebe, Ferien, Tochter, Sohn, Vergangenheit. Wenn dir da etwas kommt.
Zwischen 15 und 18.
Zwischen 7 und 15.
57, ach so, ja super, also da kommt mir eigentlich irgendwie gleich die Idee, dass meine Mutter mich irgendwann nach England schicken wollte, damit ich endlich mal Englisch lerne und kaum war ich da in Somerset angekommen mit, ich glaube, ja, 13, 14, habe ich alles gelernt, nur nicht Englisch, weil ich mich dann nämlich gleich in so einen kleinen Franzosen verliebt habe. Total süß. Liebe.
Toll. Okay.
Und ich kann auch Französisch sprechen, also immerhin.
Ja. Ja. Das ist sowieso das Beste über die Liebe, die auch oftmals durch den Magen geht. Da lernt man die Sprachen auch besser.
Ja, die Liebe schlägt Brücke.
Eben. Dann haben wir, was steht hier? Verpflichtung, Hausgarten, Vater, Mutter, Zukunft und, Moment, wir sind in dem Bereich Nummer 5, zwischen 33 bis 42.
Also wenn ich die ersten Stichwörter höre, dann höre ich nur einfach, dass meine Eltern damals einen sehr schönen Garten hatten und da sehr viel Unkraut war. Und immer, wenn wir irgendwas getan haben, was nicht in Ordnung war oder ein bisschen unser Taschengeld auffüllen wollten, da musste ich immer Unkraut zupfen oder Unkraut kratzen zwischen diesen Steinen. Da war ich zwar nicht mehr zwischen 33 und 42, aber das bleibt einfach hängen. Also das verfolgt mich bis heute.
Damit sind wir durch. Und darum eröffnen wir einfach das nächste Feld. Vielen, vielen Dank, liebe Cornelia.
Das war ja wirklich sehr, sehr spannend und einsichtsreich. Ich habe noch eine kleine Frage hinterher. Und zwar interessieren dich aktuelle Food Trends, also es gibt ja wie in so vielen Bereichen heutzutage so eine hektische Welt, was das anbetrifft. Also das, was, sagen wir mal, vor 2-3 Jahren gekocht wurde, wenn man das mal in der Spitzengastronomie beobachtet, das ist dann irgendwann mal, rümpft man die Nase darüber. Und interessiert dich sowas, dieses Schnelllebige auch bei Trends in der Küche?
Also ich finde das immer schon faszinierend, dass es immer so Trendprodukte gibt, die so auf jeder Speisekarte, egal welche Küchenrichtung ich einschlage, zu finden sind. Es war mal der Lachs und dann war es mal der Thunfisch und die Avocado. Also das ist sehr anstrengend. Also ich bin so jemand, ich mag einfach gerne zu sehen, wo wir stehen, in welcher Jahreszeit wir sind. Ich meine, damals in meiner Ausbildung bei Hans Winkler war es das Größte, dass es zu Silvester ein Spargelcassoulet gab, übrigens mit der Beurre Rouge. Da würde heute jeder sagen, oh nein, die spinnt ja total, wieso musst du jetzt am 31. Dezember weißen Spargel servieren? Also von daher, klar beeinflusst uns das auch, weil es einfach die Leute, Gäste, nachfragen und lieben, ja, also das ist so wie auch ein Mozzarella eigentlich von vor 100 Jahren bis heute irgendwie funktioniert, aber natürlich erwische ich mich auch dabei, dass wir mal irgendwie was mit einer Avocado machen oder, aber eigentlich bin ich schon sehr, ich bin eh sehr pur in meiner Auswahl der Produkte, sehr in Richtung natürlich mediterraner, italienischer Küche und von daher, also ich mache die nicht mit, aber es interessiert mich schon. Und es interessiert mich auch manchmal die Geschichte, ja. Warum finden die das jetzt alle so toll? Also ich finde auch gerade so, wir Deutschen lieben irgendwie diesen mageren Thunfisch und jeder Japaner, der irgendwie gefühlt groß geworden ist mit Fisch, ja, sagt, wieso lieben die diesen blöden, mageren Thunfisch? Das ist ja, das ist für uns ja fast ein Abfallprodukt. Wir mögen doch nur den Fetten aus dem Bauch oder aus dem Nacken, ja. Und von daher, nein, es macht immer Spaß, sich darüber zu informieren und auch zu sehen, wie die Leute darauf abgehen manchmal.
Und wie machst du das dann? Wie entwickelst du die Rezepte? Also du kannst ja nicht so wie als Privatperson einfach auf den Isenmarkt oder auf irgendeinen schönen Markt gehen und gucken, was lacht mich so an, was mache ich daraus? Du musst ja da Wochen vorher planen. Natürlich weiß man so ein bisschen, wenn man im Kalender guckt, okay, die Jahreszeit für gewisse Gemüsesorten, gewisse Fleisch- und Fischsorten sind die und die. Es gibt so gewisse Traditionssachen, aber wie entwickelt man Rezepte?
Also die Rezepte entwickeln sich ja tatsächlich auf Basis eines Produktes für mich. Also ich finde immer, es muss so einen Star auf dem Teller geben und dann gibt es auch den und die anderen dürfen froh sein, dass sie eine kleine Nebenrolle spielen dürfen. Und ich habe natürlich tolle Lieferanten, die mich immer darüber informieren, was jetzt irgendwie gerade besonders schön ist. Und das ist auch tatsächlich jede Woche anders und neu. Mhm. Also wenn letzte Woche irgendwas toll verfügbar war, kann es dir passieren, dass irgendwie gerade mal Wind und Sturm ist und irgendwie die schöne Jakobsmuschel getaucht irgendwie aus Norwegen dann doch nicht um die Ecke kommt. Und von daher muss man da ein bisschen flexibel sein und das macht eigentlich Spaß zu denken, okay, das wird jetzt nächste Woche da sein, was könnten wir daraus machen? Mhm. Und das macht es auch so abwechslungsreich und klar, ich finde, jedes Restaurant braucht irgendwie seine Klassiker, weil deswegen geht man auch dahin. Also ich finde es ganz, ganz wichtig zu sagen, hey, weißt du was, bei Poletto gibt es sowieso das allerbeste Vitello Tonnato, Dietmar, um das nochmal aufzumachen. Vitello Tonnato.
Ja, so, genau. Ja, Entschuldigung.
Lebt natürlich tatsächlich von dem guten weißen Bonito, der da reinkommt und dem guten Öl und den guten Kapern und den guten Anchovies und so weiter.
Und einer schönen Kalbsnuss vielleicht, die man ganz langsam mit Gemüse umwickelt im Topf. Ja,
gar. Und das ist tatsächlich immer bei mir auf der Karte. Aber dann gibt es eben auch die andere Seite, die eben sehr frisch und agiert auf das, was auf dem Markt ist.
Nach dem Gesicht von Tom zu urteilen, wirst du ihn morgen an deiner Glasscheibe sitzen haben.
Ach, also, der hat der Tonato ist echt, das geht immer. Da kannst mich nachts um vier wecken.
Ja, aber bestell dir aus 10 verschiedenen Restaurants ein Vitello Tonato, du wirst 10 verschiedene Ergebnisse haben. Und ich sage dir einfach, unseres ist tatsächlich, und es ist nicht überheblich, es ist das Beste.
Ich kann es nur bestätigen. Cornelia, wie sieht's aus? Jetzt haben wir uns so ein bisschen die Schnute fusselig gelabert. Ich würde sagen, wir schreiten mal zu deinem Wein rüber und gucken mal, was du uns so mitgebracht hast.
Ja, sehr gerne. Also, dass es ein Weißburgunder ist, das wisst ihr.
Ja, wir machen mal das Fläschchen auf und gießen ein.
Mist, man kann nicht erkennen am Schraubverschluss, was es ist. Das ist schon mal gemein.
So. Also, Ich muss schon sagen, im Vergleich zu meinem sieht man ganz deutlich, der ist wesentlich heller. Mhm. Wesentlich grüner auch, finde ich. Mhm. Also der hat viel mehr grüne Reflexe. Die Viskosität, würde ich sagen, ist ähnlich. Und
Er riecht frischer.
Das will ich jetzt gar nicht mal sagen, aber auf jeden Fall dominiert da nicht Birne, sondern für mich Pfirsich, ganz eindeutig. Pfirsich, Apfel und leichte Zitrusnoten nehme ich auch noch wahr. Das ist so das, was ich rieche. Was sagt unsere Weinprinzessin Dominik? Ist das der Wein, der dir erhalten geblieben ist oder welcher ist dir erhalten geblieben?
Meinst du es jetzt in Bezug? Also ich habe den letzten Wein tatsächlich.
Die Post hat ja Bruch gesendet. Welcher Wein ist
halt geblieben? Ein glücklicher Zufall.
Den letzten Wein.
Allerdings, ich weiß über den Wein Bescheid und ihr seid schon auf den richtigen Weg.
Oh, das ist doch schön.
Okay. Boah. Das klingt auch, ne? Ich weiß über den Wein Bescheid.
Das klingt so ein bisschen mies, ne? Ja, genau, der Insider. Dietmar, wie sieht es bei dir aus? Was riechst du?
Was ich vielleicht mit so frischer vielleicht verbinde, ist, dass es für mich so ein bisschen noch so frische Blüten, Gras vielleicht in die Richtung gehend.
Was Meloni, das rieche ich noch. Also so. Mhm.
Melone, ja, stimmt, richtig, ja.
Also
bei deinem fand ich halt noch diese engstirnige Mandel, die bei dir durchkam, Tom, ist jetzt hier nicht engstirnig. Also
das war eine bittere Mandel und die hat durchaus eine gewisse Eleganz, Dietmar. diese Beine lassen sich nicht vielleicht vergleichen, was die Traube anbetrifft, aber nicht in der Art und Weise, wie daraus Wein gemacht worden ist. Ich finde tatsächlich, was du angekündigt hast, Cornelia, ist absolut richtig. Das ist eine regelrechte Fruchtbombe im Vergleich zum Magen, weil dieser Wein schon jetzt, was man allein schon riecht, ist eine viel kompaktere Frucht. Also es ist fast parfümartig schon im Vergleich zum Malm. Meiner ein bisschen leichter gewesen. Ich bin mal gespannt, was wir auf der Zunge erleben.
Hast du auch so ein bisschen so eine richtig schöne reife Marille-Aprikose?
Ja.
Die kommt da auch, finde ich, ja, sehr, sehr schön raus.
Ja. Wunderbar.
Ist das auch so,
kennst du das?
Liege ich da jetzt falsch, wenn ich sagen würde, auch eine schöne grüne Paprika? Oder?
Nee, finde ich gar nicht so doof. Also, da ist schon, vor allem, wenn man über diese erste Fruchtwelle hinwegkommt, da ist auch was Pikantes. Ich habe gerade so eine Assoziation, du kennst das bestimmt, Cornelia, wenn man Papayakerne, wenn man die trocknet und röstet, dann ist das manchmal ein ganz interessanter Pfefferersatz. Und an das erinnert mich das, was Dietmar mit grünen Paprikanoten meint. So ganz leicht im Hintergrund.
Ja, du hast auch fast so ein bisschen Mango, finde ich, noch mit drin. Die findet man irgendwie auch. Ich finde den Wein grandios, auch zu ein bisschen schärferen Gerichten. Also das hast du ja auch schön beim Riesling. Also gerade so diese asiatischen Aromen oder auch ein Curry oder so etwas. Geht ja mega dazu und gerade mit der doch ja ordentlich vorhandenen Frucht und so. Ist ein sehr süffiger Wein, gefährlich.
Bevor wir mal in den Genuss dessen kommen, hast du einen Trinkspruch vorbereitet, Cornelia?
Ja, das ist eine gute Frage. Ich habe den ja schon rausgehauen.
Ja, den Klassiker, den Hamburger.
Ja. Wow. Ja, ich hab eigentlich echt keinen.
Ja, dann wiederhol einfach den Hamburger Klassiker und wir fangen an.
Ich würde mir jetzt irgendwas Doofes aus den Fingern saugen, finde ich aber auch.
Nee, musst du nicht. Also dann sagen wir...
Salute.
Salute. Ja, oder Kaffee. Nicht lang snacken, Kaffee necken. Meine Herren. Und dann kommt das, was man eben auch schon in der Nase wahrgenommen hat. Da kommt ein Tsunami von Früchten auf die Zunge. Ne? Also
ja, aber, und das ist das Schöne, was ich jetzt auch gerade so finde, das ist wie, als würde vor diesem wundervollen Saft, der da kommt, so ein Seidentuch vorweggleiten. Na, es würde also dieser Wein eingepackt sein in seinem Seidentuch, und das sich dann so offenbart wie so ein roter Teppich, und dann rollt dieser Wein da drüber.
Ah, wenn man den ein bisschen auf der Zunge lässt, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber das wird nussig, das wird haselnussig, finde ich.
Lakritzig habe ich gerade so ein bisschen.
Bei mir wird es so haselnussig, so als wenn man in so eine frische Haselnuss reinbeißt.
So ganz leichter
oder auch eine frische, die auch so eine ganz frische grüne Walnuss.
Ja, aber da fehlen eben die Bitternoten, ja. Die habe ich ja alle schon mit meiner Bittermandel angesogen. Sahne Pekannuss. Also irgendwas Nussiges. Ich finde das total spannend.
Cashew.
Und ich finde.
Schon so ein bisschen in diese.
Keine Bitternoten, der wird ja auch so, wenn du das sind ja keine Nüsse, sondern Kerne. Und wenn du die so kaust, die werden ja, kriegen so eine Süße. Mhm. Die haben eben genau nicht die Bitternote, wie wir sie vorhin bei deinem Elsässer-Kollegen hatten.
Woran ich auch gerade denken muss, ist eines der interessantesten Sachen, die ich mal gegessen habe von dir. Das waren wirklich diese Kombination aus Lapskaus und Räucheraal waren das Tortelloni oder ich weiß es nicht mehr. Es ist schon eine Weile her. Aber das finde ich ist eine tolle Kombination gewesen, wo ich erst dachte, heiliger Bimbam, also was ist denn das? Das kriege ich irgendwie nicht zusammen. Und habe ich das ausprobiert, tatsächlich, mal nachzukochen. Und ich habe einen Knall gekriegt. Das ist wirklich mega köstlich. Und alle, die Lapskaus nicht so mögen, das muss man richtig können, dann wird's lecker. Und man muss es richtig kombinieren. Und ich halte mich für so vermessen zu glauben, dass dieser Wein wunderbar dazu passt.
Dominik, du wolltest was sagen?
Ich wollte fragen, ob er auch so leicht grünliche Noten hat oder ob das wirklich in diese erst so exotischen Früchte und heimische Früchte-Mischung geht. Das würde mich
interessieren. Es sind durchaus Apfelnoten spürbar, finde ich, so grüne Apfelnoten. Mhm. Aber jetzt nicht Granny Smith, sondern eher so ein Delicious oder sowas, finde ich. Mhm.
Ist auch durchaus ja Weißburgunder typisch. Mhm. Also Weißburgunder ist ja oft so in die Richtung grüner Apfel, Aprikose, Zitrone. Es geht dann auch mal in die Banane rein. Sehr vielseitiges.
Banane würde ich jetzt nicht sagen. Also was ich eben auch sehr, sehr speziell finde bei Weißburgunder, ist eben diese unterschiedliche Klaviatur von Nusstönen. Und das ist für mich hier eine Haselnuss. Also das finde ich wirklich toll.
Und er ist unheimlich weich. Er ist unheimlich weich. Also das, was ich mit diesem Seidentuch beschrieben habe. Er hat eine unheimlich schöne Weiche.
Das ist ein femininer Wein. Er ist von einer Frau
und
gemacht. Ne?
Ich glaube, du hast ein bisschen die Hosen runtergelassen. Das ist der von Tina Pfaffmann, der Wein. Ne? Klasse. Also genau.
Ja, aber das ist, also jetzt hätte ich noch gesagt, so das Verräterischste vorweg hätte vielleicht sagen können, die Farbe. Die Farbe nämlich von dem Schraubverschluss bzw. des Halses, weil das ist im Grunde die Farbe, die deine Küche, glaube ich, auch ausmacht, wenn ich das so richtig, also zumindest deinen Schriftzug von deiner Küche, oder?
Ja, weißt du was, wir haben ja, das ist ja auch ganz, ganz toll. Ich habe einen sehr, sehr guten alten Freund, Peter Schmidt, einer der ältesten, besten Designer, die wir
Peter in Deutschland Schmidt hatten. Ne?
Also Peter hat wirklich Logos gemacht, die wir alle kennen und unter anderem auch meins. Mhm. Und ich wollte mich damals, als ich vor 10 Jahren das Restaurant hier eröffnet habe, wollte ich mich ein bisschen abheben, natürlich von der Poletto Weinbar, die um die Ecke ist, auch in Eppendorf, die mein Ex-Mann betreibt. Und wir hatten ein sehr feminines Logo gedacht und in so dunkelbraun und Türkistönen sehr, sehr schön. Und dann hat Douglas das irgendwann nachgemacht und Juwelier Malberg auch. Und dann habe ich gesagt, Peter, irgendwie bin ich das nicht mit diesem sehr verschlungenen Femininen. Und irgendwie kann ich die Farben jetzt auch nicht mehr sehen, die sind so abgenudelt. Und jetzt sind wir sehr, sehr klar geworden. Und deswegen habe ich auch vorhin bei der Frage dunkelblau oder türkis dunkelblau gesagt. ich habe jetzt zu Tina gesagt, weißt du was, das ist jetzt der letzte türkise Jahrgang und der nächste wird blau.
Also ich muss ganz ehrlich sagen, liebe Grüße, falls du sie das nächste Mal siehst an deine Freundin. Ich bin absoluter Fan von diesem Wein. Der ist total süffig, das ist ein total genialer Sommerwein. Ich finde auch, dass der durchaus so viel Kraft hat, dass man den beim Grillen trinken kann als Alternative mal zu Bier oder zu Rotwein, weil der bringt schon ordentlich Frucht mit, da ist was los im Glas und also ganz toll.
Ja, und was ich auch mal so finde, was man unterscheiden muss, was vielleicht auch der Unterscheidungsgrad zu deinem ersten Weißburgunder ist, der mir übrigens auch sehr, sehr gut gefallen hat. Aber das ist so ein Wein, den kannst du nicht einfach so mal, ich habe es vorhin ja schon gesagt, so durchschlabbern. Ja, das ist so dieser Weißburgunder von Tina, der geht halt als zum Apero, der geht den ganzen Abend, der geht mit Essen, ohne Essen. Dein Wein ist natürlich schon, sage ich mal, ist ein bisschen eckiger, kantiger. Und den könnte ich jetzt zum Beispiel nicht einfach so den ganzen Abend trinken, ohne dass ich mal richtig was dazu esse. Und das ist so ein bisschen der Unterschied. Und das ist ja auch so schön, dass wir eigentlich eine Traube haben, aber doch so unterschiedlich gemachte
Weine. Immer wieder. Das ist so faszinierend. Wir hatten ja... Wir hatten ja vor kurzem Stefanie Döring bei uns zu Gast und da gab es ja Chenin Blanc und es war so unglaublich auch da, wie unterschiedliche Weine jeder von uns präsentiert hat und alle drei einfach wirklich toll waren und trotzdem ein Erlebnis. Und das ist die Faszination auch einfach im kulinarischen Allgemeinen, ja, das ist das Tolle, ne? Also mit tollen Produkten einfach tolle Sachen zu machen. Eben und dann auch so wundervolle Weine zu trinken. Und das Schöne, was wir, Tom und eigentlich alle auch jetzt neben sind, Dominik und auch dich, Cornelia, was einfach auch Wein so schön macht und auch eben Essen so schön macht, es bringt Menschen zusammen. Und deswegen freuen wir uns natürlich jedes Mal, auch wenn wir das hier machen dürfen, nämlich diesen Podcast, weil es so viele Erlebnisse bringt. Und die bleiben erhalten.
Ja, also insofern, ich finde, es gibt kein richtig oder falsch. Es ist immer die Frage, was nimmt man neben dem Wein zu sich?
Es gibt kein richtig.
Ich finde den klasse. Den kannst du so trinken, den Wein von dir, Cornelia. Aber ich finde es auch beachtlich, wenn man beim Grillen eine Verbindung hat zur Barbecue-Soße, sagen wir mal. Die ja auch was Süßes hat und Fruchtiges hat. Und wenn man da ein schönes Stück Fleisch oder Gemüse dazwischen klemmt, zwischen dem Wein und einer guten, selbstgemachten Barbecue-Soße, dann ist das ein toller Abend, glaube ich.
Absolut. Ja. Ich finde vor allem so, was ihr über den Wein beschrieben habt jetzt, ist es halt auch ein toller Vertreter für einen, die liebe Tina ist ja aus der Pfalz und was die Pfalz an tollen Weißburgundern hervorbringen kann, in die Frucht rein, in die Mineralik rein, also das ist ein unfassbar wandelbares und tolles Anbaugebiet.
Finde ich auch. Und insofern freue ich mich nicht nur über den Wein, sondern ich freue mich natürlich auch schon heiß und innig über unsere nächste Rubrik, die da heißt Tombola.
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 Cornelia, du hast eine Ahnung, was jetzt auf dich zukommt?
Ja, ganz wenig, ne?
Ja, es ist so, es wird immer behauptet, ich kenne die Regeln nicht. Dabei ist das ein Gerücht.
Das habe ich auch schon öfter gehört. Das haben mir die anderen, die schon bei euch waren, auch gesagt.
Das sagt der antitalentöse Produzent. Der Tommy Dulden
kennt die Regeln nicht.
Ja, das sagt unser antitalentöser Produzent. Das sagt der Wirkungstrinker Dietmar. Ich sage etwas anderes. Ich weiß die Regeln ganz genau. Ich stelle euch jetzt gleich drei Fragen. Es gibt zu.
Du hast auch jetzt 7 Folgen lang schon geübt.
Es gibt zu jeder dieser Fragen 3 Antworten. Wer die falsche Antwort nennt, muss leider eines der Getränke aus dem Tombola-Sortiment ziehen und zu sich nehmen. Cornelia, du hast die Getränke bei dir?
Ja, also ich habe eigentlich jetzt nur die Weine. Reicht das?
Die Schnäpse nicht, die kurzen.
Ehrlich? Habe ich noch Schnäpse?
Ja.
Die müssen in dem Paket drin sein, wahrscheinlich in der Kiste.
Oh ja, oh. Das habe ich, also ich hab heute meiner Mitarbeiterin gesagt, stell mal die Weine kalt und dann hat sie die Kiste weggeschmissen.
Da hat sie wahrscheinlich die Kleinen, hat sie dann...
Okay, das macht nichts. Dann machen wir das so, schenk dir mal einen ordentlichen Schluck von meinem Wein ein. Der ist ja nicht so süffig. Kleine Strafe, muss sagen.
Weil du, was du verpasst, ganz kurz, um nochmal zu sagen, also das erste wäre gewesen ein Kümmerling, ja, so ein kleiner.
Ja. Kennt man ja.
Das andere allerdings, weil ich habe diesmal die Getränke besorgt und hiermit erfolgt auch so ein kleiner Werbeblock nochmal für meinen lieben Freund Gunnar von dem kleinen Laden Herzgrün im Heusweg in Hamburg-Eimsbüttel. Falls du ihn noch nicht kennen solltest, liebe Cornelia, bitte geh hin. Mein lieber Freund Gunnar Heidenreich ist nämlich genau wie ich Steirer. Und der verkauft nur steirische Produkte, nur niederösterreichische Produkte. Unter anderem gibt es hier diesen Kürbiskernölgeist. Den gibt es nur bei ihm. Genauso wie den Zirbenprinz, ein Zirbenbrand. Und wenn es irgendetwas gibt, vom Kürbiskernöl bis hin zu anderen steirischen tollen Produkten, von Polenta, bis einfach zu allem, was man braucht, dann besuch gern mal den lieben Gunnar im Herzgrün, im Heusweg, ja. Und der kocht auch selber, immer nur Kleinigkeiten, aber da muss man wirklich sagen, das schmeckt wirklich so wie bei Mutter oder wie bei der Oma oder bei der Großmutter. Ja, also das ist so leibend, wenn es das ist, dann weißt du, wie Österreich schmeckt. Ja. So. Das ist so viel, ein kleiner Werbeblock für meinen lieben guten Gunnar vom Herzgrün in Hamburg.
Wir werden vorbeifahren, das verspreche ich.
Ich sage an dieser Stelle auch nochmal, Gunnar, herzlichen Dank für deine Spende. Also, dann starten wir los mit den drei Fragen. Die erste Frage, wer hat mehr Hektar Anbaufläche der Traube Weißburgunder? A. Baden-Württemberg, B. die Pfalz oder C. Rheinland-Pfalz?
Pfalz.
Gut, dann dürft ihr trinken. Die größte Anbaufläche ist Rheinland-Pfalz mit 2.856 Hektar, gefolgt von Baden-Württemberg 1.535 und Pfalz 1.122 Hektar. Also, dann Cornelia, Prost mit meinem Wein. Ja, was trinkst du, Dietmar?
Den Kürbiskern. Ich trinke jetzt den Kürbiskernölgeist.
Ja, den hätte ich auch.
Das Gute zuerst.
Ich kann mir auch noch schnell steirisches Kürbiskernöl holen.
Ich glaube, das hätte er besser vorher getrunken.
Und dann noch einen schönen Schnaps rein, ne? Ja. Übrigens, lecker.
Soll ich eigentlich bei euch mittrinken?
Nee, jetzt, du trinkst, wenn ich trinken muss, weil in Vertretung, verstehst du?
Ach so.
Ja, ja.
Also du darfst solidarisch mit uns mittrinken,
wenn ja, du möchtest. Ja, das natürlich auch, aber im Grunde müsst ihr ja für mich trinken, weil ich die Antworten schon kenne. Verstehst du? Machen wir mal mit der zweiten Frage weiter.
Alles klar.
Wo befindet sich der hoteleigene Weinkeller mit der größten Flaschenanzahl von Wein und Champagner? A. In Four Seasons in Moskau, B. In Monte Carlo Hotel Paris oder C. In Paris im Plaza Athénée. Moskau, Monte Carlo, Paris. Alles namhafte Hotels, einmal das Four Seasons in Moskau, das Hotel Paris in Monte Carlo, in Paris das Plaza Athénée.
Ich würde sagen, ich sag, Plaza Athénée.
Du sagst Plaza Athénée? Und du, Dietmar?
Ja, ich sag mal.
Champagner und Wein, also ich weiß, die Russen sind natürlich ganz weit vorne und kaufen alles auf, aber die Franzosen haben natürlich auch ganz viel Patriotismus.
Was sagst du, Dietmar? Mhm.
Ich sag mal, die kleinste Stadt hat den größten Keller, also Monte Carlo.
Ja, zum Wohl, Cornelia, Dietmar hat recht. Es ist tatsächlich das Hotel Paris. Ich gebe dir aber auch recht, die Russen, die könnten das natürlich auch gekauft haben, aber die würden dann auch noch sämtliche Whisky-Destillerien dazu kaufen, weil die gerne durcheinander trinken. insofern, zum Wohl, Cornelia.
Ja, ne, das ist ehrlich.
Ja, Stößchen, ne?
Und dann kommen wir auch schon zur dritten und letzten Frage. Welche der folgenden Rebsorten sind nicht für Champagner aus dem nach ihm benannten Anbaugebiet zugelassen? Pinot Blanc, Weißburgunder, Pinot Gris, Grauburgunder oder Pinot Saint-Laurent, Burgundersämling? A, B oder C?
Der Kürbiskernölgeist hat gerade so reingeschlagen, ich habe nicht zugehört. Kannst du mir das bitte einmal sagen?
Eigentlich ist das so hier wie im Matheunterricht in der Schule. Ne? Wer nicht zuhört, kann nach Hause gehen. Pass auf, ich mache eine Ausnahme. Also, welche der folgenden Rebsorten sind nicht für Champagner aus dem nach ihm benannten Anbaugebiet zugelassen? Pinot Blanc, Pinot Gris oder Pinot Saint-Laurent?
Ich glaube, ich switch nochmal auf Pinot Gris. Ich glaube, irgendwie Pinot Gris.
Was sagt Dominik?
Pinot Gris, würde ich auch sagen.
Ich sag auch clevere Pinot Entscheidung, mit dem Rudel mitzugehen, leider falsch. Pinot Gris ist tatsächlich erlaubt als Rebsorte im Champagner. Es war Pinot Saint-Laurent. Der St. Laurent...
Meine erste Meinung.
Ja, aber der St. Laurent, das ist einfach eine tolle Traube. Es gehört zur Burgunder-Familie, Burgunder-Sämling, aber es ist tatsächlich Pinot Blanc, Pinot Gris, die für Champagner zu
verwenden. Aber ich jetzt nicht, weil das war ja meine erste Entscheidung, da habe ich mich nun beeinflussen lassen von den Männern und jetzt bin ich einfach, bin jetzt mal safe für die nächste.
Ach, Cornelia, ich bestrafe dich doch mit was Leckerem. Also zum
Wohl. Dominik, wir trinken.
Ich trinke auch aus Solidarität einen mit, so bin ich ja nicht. Schön, dass du da bist, Cornelia, ich freue mich sehr.
Santé, ne?
Oh, der war gut.
Der sah wirklich lecker.
Hervorragend.
Gunnar, vielen, vielen Dank. Das war wirklich ein Erlebnis. Der ist wirklich köstlich. Cornelia, ist Sterneküche eigentlich für dich ein Fluch? Du hast ja immer mal aufgehört, nachdem die Pacht von deinem Sternenlokal ausgelaufen ist, musstest du umziehen und hast ein neues Konzept gemacht. Also gar nicht mehr mit dem Anspruch, unbedingt Sterneküche zu machen. Das ist viel bodenständiger geworden, wie ich finde. Ist Sterneküche ein Fluch und bist du froh, dass du ihn loswurdest?
Nein, ich bin nach wie vor auch größter Fan und das war einer meiner schönsten Tage in meinem Leben, als ich den ersten Michelin-Stern bekommen habe. Und ich habe nur damals einfach so festgestellt, was mich so gestört hat, war, dass die Gäste nicht mehr gekommen sind wegen meines Essens und wegen meiner Kochkunst, sondern dass dieser ja... was auch schön ist, weil das hat auch sehr unterstützt, dieser Medienapparat so groß war, dass sie alle irgendwie es viel wichtiger fanden, irgendwie nur mit mir zu sprechen oder eine Autogrammkarte oder ein Foto zu machen. Und da habe ich gesagt, ich möchte nicht mehr diese Gäste, die dann da sitzen und irgendwie dann fragen, ist Frau Poletto da? Und nein, die hat heute Aufzeichnung und dann sind sie so kurz davor zu gehen. Und ich wollte einfach diesen Druck rausnehmen und sagen, weißt du was, ich koche einfach nur noch das, worauf ich Lust habe. Heute brauche ich das nicht mehr, aber ich schätze das immer noch sehr, sehr, sehr. Und ich mag auch diese Art von Küche und ich finde das toll, dass es Michelin-Stars gibt überall auf der Welt. Und wir bauen ja auch gerade mein Restaurant um. Ich habe dann ja eigentlich so einen Mix aus Feinkost und Restaurant gehabt. Jetzt wird es ausschließlich Restaurant, weil wir nebenan ja jetzt noch unser Paulas bekommen, wo wir einfach ein Deli und eine coole Bar machen und wo man ganz locker sein kann und das Restaurant wird wirklich jetzt nur Restaurant und bestimmt auch, ich sag mal, wir kochen schon länger eigentlich auf ziemlich hohem Niveau wieder, das war so ein schleichender Prozess und ich finde das toll, diese Auszeichnung und das ist für die Köche das Größte und auch meine Mitarbeiter und wenn wir vielleicht jetzt irgendwie doch wieder in diese Liga irgendwann mal rutschen sollten, würde ich nicht Nein sagen. Und ich habe das auch nie als riesigen Druck empfunden, ganz im Gegenteil. Das ist einfach nur, du hast große Liebe zum Produkt und machst das Beste draus und dann kriegst du auch einen Stern.
Super. Gibt es etwas, was dich in der Küche so richtig auf die Palme bringt, so im All-Day-Life, wo du so denkst, boah, das ist so ein No-Go. Hey, Freunde, ich habe es euch tausendmal gesagt, aber jetzt ist Feierabend. Gibt's?
So wie Tom am Anfang.
Totaler Hassspruch ist, Entschuldigung, Chefin, das haben wir immer schon so gemacht. Dann sage ich, wer hat das gesagt? Ja, Sascha. Dann habe ich gesagt, wer ist Sascha? Ja, Sascha, unser Azubi, habe ich gesagt, wie lange ist Sascha denn jetzt da? Ja, der ist schon ein halbes Jahr da. Habe ich gesagt, dann können wir es ja nicht immer schon so gemacht haben.
Das ist so ein bisschen wie bei uns beim Schauspiel, wenn ich zum Beispiel, ich sage immer, wenn ich Regie führe, sage ich mal, ich will zwei Sachen nicht hören. Das eine ist, das mache ich dann und das andere ist, das würde meine Figur nie tun.
Ja, genau.
Ja, weil dann kann ich einpacken, ja. Also wenn es die Figur nicht tun würde, so, ne?
Ist das so, dass du dann laut wirst und auch mal so mit der Hand am Tisch klopfst und sagst so, ey, Ende der Diskussion, Feierabend. Freunde, jetzt wird pariert. Keine Diskussion, ich diskutiere an diesem Punkt, an dieser Stelle nicht mehr. Gibt es sowas?
Also ich glaube, das ist der Punkt, wo ich merke, dass ich alt werde. Also ich habe tatsächlich, ich hatte auch leicht cholerische Züge vor 20 Jahren. Mittlerweile bin ich auch ein bisschen runtergekocht, im wahrsten Sinne des Wortes. Und merke einfach, nee, das ist nicht die Art, die ich mag, mit Menschen, mit Mitarbeitern umzugehen. Ich finde, Respekt vor den Menschen ist irgendwie das Wichtigste und Größte. Und ja, ich bin zum Beispiel letzten Samstag eingesprungen, weil einer ausgefallen ist und habe selber irgendwie unser ganzes Takeout und Lieferservice begleitet und da lief auch nicht alles so rund, weil neue Kasse und so weiter. Und ich bin aber so, dass ich sage, was das kommt, lass erstmal laufen, du kannst das eh am besten ausbügeln. Also ich habe dann das so total süß, so ein älteres Pärchen zurückgerufen, habe gesagt, oh, da ist in der Osterbox ist ihre Vorspeise nicht, ich komme gleich vorbei und bringe das. Diese, oh, wie, sie kommen jetzt selber? Ich sage, ja, na klar, das ist doch unser Fehler, dass wir irgendwie die Box nicht richtig gepackt haben. Und dann bin ich hingefahren und es war so süß, sie hatten alles schon aufgebaut. Und da merke ich einfach so, dass ich wirklich ein bisschen entspannter geworden bin und sage, komm, wir machen jetzt erstmal hier alles perfekt, dass alle Gäste zufrieden sind. Die waren natürlich mega glücklich am Ende. Und danach können wir mal ein bisschen Manöverkritik anbetreiben und auseinandernehmen und sagen, hey, sorry, so geht's wirklich nicht. Muss ich auch nicht mehr laut werden, weil das ist etwas, habe ich mir vielleicht auch erarbeitet. Meine Leute sind großartig, aber sie haben auch Respekt vor mir. Und sie wissen auch ganz genau, wenn ich sage, hey, sorry, so nicht, dann ist das schon ziemlich scheiße.
Sitzt du dann abends mit denen nach Feierabend zusammen und dann machst du nochmal so ein Feedback-Gespräch oder wie läuft das?
Ja, im Moment natürlich weniger, aber so ist es normalerweise. Ja. Und jetzt machen wir es natürlich irgendwie ein bisschen anders. Aber ja, und wir haben auch, muss man auch das Positive sagen an Corona, wir haben im Moment Zeit, solche Fehler auszumergeln, an uns selber zu arbeiten, zu verbessern. Und das macht auch sehr viel Spaß. Mhm.
Was ist das Tollste, was dein Team in der letzten Zeit gemacht hat, wo du dachtest, boah, ich gehe nach Hause mit einem Lächeln und ich freue mich wahnsinnig, dass diese Leute für mich arbeiten?
Nee, ich bin im Moment ist es wirklich, und das ist ja, was heißt im Moment, ist ja über ein Jahr, sind wir einfach in so einer Ausnahmesituation. Weißt du, ich hatte heute auch so einen Moment, weil wir wirklich auch so ein paar Herausforderungen, weil wir müssen jetzt dieses neue Kassensystem ja auch leben. Und man hat so die Erwartungshaltung, wenn man jeden Tag, ich bin im Moment wirklich 6 bis 7 Tage hier, um vieles zu planen, Umbau etc. Und man denkt so, ja, warum hat sich jetzt der Mitarbeiter nicht gemeldet und mal Interesse gezeigt an der neuen Kasse? Na, und dann denkst du irgendwie so, hey, komm mal irgendwie runter. Was soll er denn tun? Er arbeitet im Moment nur in Teams Woche für Woche. Ja, ich würde doch selber als, ich sag jetzt mal, normale Angestellte auch nicht irgendwie jeden Tag Frau Buletto schreiben, sag mal, hey, wie sieht's aus mit der neuen Kasse? Könnte ich da vielleicht schon mal eine Schulung machen? Nein, ist nicht so. Ne? Also das ist im Moment eine schwierige Zeit.
Wenn du wieder, also geben wir mal gesetzt den Fall, und das wünschen wir uns alle, bald wieder öffnen darfst und die Gäste kommen, aber im Hinblick jetzt auf rückblickend, als noch alles offen war. Ich glaube, ich habe irgendwann mal gelesen, dass du erzählt hast, wenn ein Gast einen Grauburgunder haben möchte und du sagst, oder es kommt jemand und sagt, also wir haben hier den Pinot Gris, und dann sagt er, nee, ich will einen Grauburgunder, haben Sie nicht irgendwas Italienisches, Richtiges? Was bringt dich eigentlich bei Gästen, oder innerlich, muss nicht äußerlich sein, aber innerlich eigentlich so auf die Palme?
Ignoranz ist einfach so das Größte, also einfach sich nicht damit beschäftigen, wo ich bin, was ich esse, was ich trinke, das finde ich irgendwie ganz schlimm. Also das sind genau diese Leute so, wir sind nur beim Italiener, wieso hast du kein Pinot Grigio? Also ja, ich habe einen tollen Grauburgunder von meinem Freund Herrn Fuchs. Also das ist so ein bisschen schwierig. Oder diese Möchtegern-Reklamation, der Wein ist korkig und du sagst so, ja, also vielleicht schmeckt er dir nicht, aber der kann jetzt gerade keinen Kork haben. Na, es gibt einfach immer überall im Leben unangenehme Menschen, die vielleicht auch schon einen beschissenen Tag hatten, und ich würde einfach empfehlen, lasst doch dann einfach mal die Restaurants in Ruhe und trinkt euren Pinot Grigio einfach zu Hause.
Es ist so fürchterlich, weil einfach viele können das eben nicht unterscheiden. Also das ist ja auch etwas, was, ich meine, Restaurant, wir hatten das ja auch ein bisschen mit Stefanie so auch besprochen gehabt, was ja auch Sommelieren angeht, wenn man eine Weinberatung macht. Genauso ist es auch ja bei uns in der Kunst, es ist ja alles so subjektiv. Und es gibt immer so unterschiedliche Launenhaftigkeiten, womit ein Mensch natürlich in ein Theater oder in eben ein Restaurant kommt und das aber nicht abschalten kann. Und im Theater ganz krass sind eben die sogenannten, ich nenne sie immer Schreiberlinge, aber sie nennen sich ja Kritiker. Und die eben aber aufgrund einer...
Die schreiben ja auch mittlerweile Restaurantkritiken.
Ja, natürlich. Ich sage ja, da sind wir uns ja...
Alles. Die können ja, Theater, Musik und Restaurant können die.
Ganz genau, weil sie sind Freelancer und sie müssen was schreiben. Und damit kommen sie auf den Tisch. Du musst heute zu Frau Poletto.
Ja, aber Dietmar,
das ist das Schlimme, dass wir
genau in dieser Zunft sind, wo jeder über uns schreiben kann. Ob er Ahnung
ganz
hat
genau.
oder nicht.
Ganz
ich finde das total in Ordnung, dass man auch als Normalo sein Erlebnis im Restaurant beschreibt. Ja, aber trotzdem musst du überlegen, was das für einen Rattenschwanz bedeutet. Und genauso ist es bei Theater und Musik. Und das finde ich sehr, sehr schwierig. Es gibt wirklich leider Schreiberlinge, wie du sagst, die keine Ahnung haben. Wirklich keine Ahnung. Und das ist nicht.
Cornelia, ich habe mir mal tatsächlich die Mühe gemacht und ich habe mir mal angeguckt, was Leute so für Kommentare schreiben über dein Restaurant. Und ich habe mir natürlich die miesesten Kommentare durchgelesen. Was mir aufgefallen ist, es war sehr unterhaltsam in der Hinsicht, als dass diese Leute überhaupt nicht gepillert haben, dass die in einem anderen Poletto-Lokal sitzen, als das, was sie eigentlich sich gedacht haben. Denn sie dachten, sie wären in dem 2000er Poletto-Lokal und haben sich gewundert, dass die Tische so eng zusammen sind, haben überhaupt nicht begriffen, dass es da auch um eine kontaktunneurotige Atmosphäre gehen soll, dass man eine etwas bodenständigere Konzeption hat und keine Sterneküche mehr hat, dass das ein ganz anderes Lokal ist, haben die gar nicht gepillert. Und was die da geschrieben haben, dass die dann immer gleich in die Totalvernichtung gehen, das war sehr amüsant. Also mich hat es amüsiert. Ich kann mir vorstellen, dass es, wenn man ein Lokal selber hat und das über sein Lokal liest und denkt, boah, was müssen jetzt die anderen potenziellen Gäste denken, vielleicht auch mal manchmal richtig die Wut im Bauch hat. Ist das bei dir auch so?
Also meine Mutter hat mir das immer vorgeworfen, dass ich dazu neige, auch ein dickes Fell zu haben. Ich sag euch ganz ehrlich, also ich bin auch jemand, ich nehme das nicht mehr mit nach Hause. Also ich bin immer bemüht, irgendwie das Beste für den Gast zu geben und alle so zufrieden wie möglich zu machen. Aber es gibt einfach immer böse Menschen, die auseinandernehmen und auch auf irgendwelchen Social-Media-Kanälen meinen, sie müssten doofe Kommentare schreiben. Ich lese die nicht mehr, weil die machen mich traurig, machen mir schlechte Laune. Kotzt mich einfach wirklich an und wir sind jeden Tag, wollen wir das Beste geben und ja, wir sind nur Menschen, Gott sei Dank und ja, wir machen Fehler, gutes Fehlermanagement, finde ich, ist übrigens ein Riesenthema, ohne Frage und auch damit umzugehen, aber man kann nicht alle Menschen glücklich machen und nicht jeder ist Fan von mir, von euch, das ist eben so und jeder hat irgendwie so seine Zielgruppe und macht es so gut wie möglich. Und wer das nicht mag, hat ja genügend andere Möglichkeiten. Er kann ja zum Beispiel den Podcast von Cornelia Poletto und Dennis Hems ins Massage hören, weil man das heute nicht machen sollte.
Ja. Na eben, ne? Also es gibt ja Möglichkeiten,
um Pass. Das ist so das, was ich meine. Also ihr müsst nicht bei mir sein. Wenn ihr das alles doof findet, habt ihr ganz viele andere Möglichkeiten.
Umso schöner ist es doch, einfach zu sagen, und das ist doch eigentlich die Umkehrgeschichte dann, dass die Menschen, die da sind, die kommen, die zuhören, die etwas ansehen, es für die zu machen, die es unheimlich wertschätzen. Und sich heutzutage sowieso, ich meine, jetzt ist ja auch noch in dieser besagten Zeit, die wir ja haben, ist es ja noch alles viel gewichtiger geworden, etwas über Social Media zu machen, umso wichtiger eigentlich im Grunde zu merken, irgendwie wie wie schön es ist, mit Menschen zusammen zu sein und mit denen zusammen zu sein, die es auch wertschätzen, wer man ist und was man tut. Und das ist letztendlich das A und O. Und das Schöne an Kritiken in irgendeiner Form, vor allem Theaterkritiken und so, aber auch kulinarische Kritiken und so weiter, sie mögen vielleicht irgendwo mal abgelegt sein, ja, in irgendeiner Datenbank, aber die liest keiner mehr. Und das,
jemand so schön sagt, ne, das ist genauso bei der Zeitung. Am nächsten Tag wird der Fisch drin eingewickelt. Und
ja, und man braucht auch eigentlich nicht die Kritik an einer Person, die eigentlich sich selbst demonstrieren möchte, statt wirklich fachlich zu beurteilen, beurteilen zu können, was da eigentlich gerade passiert auf der Zunge oder was da gerade Spaß macht. Das ist immer eine subjektive Sache. Das maßen wir uns auch nicht an, wenn jemand unseren Podcast hört und einen ganz anderen Eindruck von den Weinen hat. Bitte, wir freuen uns auf Zuschriften. Teilt uns das mit, das interessiert uns wirklich. Wenn ihr Kritik habt, wir sind wirklich kritikfähig, macht das gerne, aber bleibt freundlich.
Du und vielleicht.
Ja, wollte ich gerade sagen, das glaube ich dir nicht.
Ja, eben.
Du bist doch nicht kritikfähig.
Du
auch nicht. Das kenne ich echt nicht.
Ja, du zerlegst ständig meine Küche. Ich schalte dann mal ab und mache meinen eigenen Podcast. Tschüss.
Es muss einen Grund haben, warum du so wenig Haare auf dem Kopf
das
hast.
Das ist, weil ich viel Testosteron habe, Dietmar. Wie sieht das bei dir aus,
Super? Ja, nee, ist klar. Ja, ganz einfach, weil ich auch schon die Weichheit spüre, ja, diese feminine Art des Weines von Frau Pfaffmann und Frau Poletto hier.
Und ja, dass diese Wein, Namen dir wirklich, ja, behalten. Du einfach,
ne? Ich habe die weibliche
ich
Seite.
Finde ich ja unglaublich, denn Cornelia ist unser Gast. Ich habe noch eine Frage an Sie. du hast sogar ein Restaurant in Shanghai, The Twins heißt das. Kocht man für Asiaten anders? Weil wir können da so hin, ich habe mich mal mit Chinesen unterhalten, die haben sich schlapp gelacht, als sie hier in Deutschland in China-Restaurants waren. Die haben gesagt, die wenigsten China-Restaurants in Deutschland servieren authentische chinesische Küche. Da gibt es so Sachen wie Chop Suey, da denkt jeder, wow, exotisch-asiatisch, aber das hat überhaupt nichts mit chinesischer Küche zu tun. Wie ist das in Shanghai bei Polettos in The Twins? Gibt es da asiatisch?
Ja, also das ist natürlich eine mega spannende Erfahrung und ihr glaubt nicht, wie viel Food-Tastings ich mit verschiedenen Chinesen hatte, die ja auch mit meinem Partner Zwilling dort zu tun haben und jeder sagt was anderes. Ja, man kocht da anders. Ich koche nicht eine andere Küche. Ich koche Poletto-Küche. Ihr werdet Gerichte da finden, die sind 1:1 auch hier auf der Karte. Aber was ich nie gedacht hätte, dass die Asiaten tatsächlich viel weniger Salz verwenden als wir. Also die Soßen brauchen mehr Leichtigkeit, also die ganz knackhart reduzierten Soßen, das ist denen zu viel und nicht zu viel Salz. Somit auch irgendwie immer doch ein etwas purer Geschmack. Und wenn wir jetzt bei Pasta sind, ne, mein Steckenpferd, auch wenn Tim sagt, er kann es besser, stimmt einfach.
Tim, wer?
Bei Melzer.
Achso, der Busfahrer. Ja.
Der Busfahrer sagte, er kann es besser, aber nee, das ist das Schöne. Also wenn Tim ein Restaurant in Shanghai aufmachen würde, hätte er kein Problem, weil die mögen es lieber ein bisschen weiter gekocht.
Also, ich höre da so unterschwellig eine Challenge. Tim, unser Podcast wartet auf dich. Du bist sicherlich bereit, eine Antwort zu geben auf das, was hier heute alles gelaufen ist in deinem Namen.
Ganz klar. Genau. Bitte, bitte spule in Stunde, 1:50 bitte vor.
Okay. Was ja auch noch auffällig ist, in Asien, vor allen Dingen in China, hat man oftmals als Europäer die Augen sehr weit aufgerissen, weil die ganz andere Tischmanieren haben als wir. Da wird richtig geschmatzt, da wird gerülpst. Was ich schön finde, ist, die haben oftmals viel mehr so dieses Ding, dass man sich Gerichte teilt und drehbare Tische, dass jeder drankommt. So, das finde ich schön. Für uns ist.
Ach so, entschuldige, ich war jetzt gerade auf einem anderen Trichter, weil du gerade gesagt hast, das findest du
aber
schön.
Was, dass ich, was ich tatsächlich gelernt habe, weil wir haben ja so, also unser Verständnis vom perfekten Service ist ja so, du isst irgendwie ein Gericht bei mir, egal auch wenn das in der Mitte stattfindet, so ein bisschen Family-Style-mäßig, ist es ganz klar, wenn alle aufgegessen haben am Tisch, wird abserviert, ja, neu eingedeckt. Und das ist zum Beispiel in Shanghai ganz, ganz anders. Da möchte man zeigen, was man alles bestellt hat. Also es bleibt auch, es wird nie alles aufgegessen. Es bleibt von der Vorspeise bis zum Dessert alles auf dem Tisch stehen. Das habe ich am Anfang natürlich nicht verstanden. Und damit zeigt man einfach auch so, hey, hey, guck mal, was wir alles bestellen. Verstehe. Also das ist halt eine völlig andere
Mentalität. Aber gibt's so Tischmanieren? Bleiben wir mal bei der eigenen Mannschaft hier. Gibt es Tischmanieren, die du bei deinen Gästen unter aller Sau findest oder wo du denkst, mein Gott, ey, also am liebsten würde ich die rausschmeißen? Oder hast du schon mal Gäste rausgeschmissen, weil die gewisse Formen von Tischmanieren nicht beherzigt haben?
Ich habe schon mal jemanden rausgeschmissen, aber das hatte nichts damit zu tun. Aber was ich ganz schlimm finde, ist, also ich lege sehr viel Wert irgendwie auf Tischkultur. Ich mag einfach tollstes Porzellan. Ich mag auch eine schöne Stoffserviette. Und das ist für mich, ist das das Schlimmste, wenn jemand so eine benutzte Serviette auf den Teller, wo vielleicht noch irgendwelche Reste von Soße essen, da so drauf schmeißt, das da blutet mir das Herz. Ja.
Das ist so eine fehlende Wertschätzung. Das ist eine fehlende Wertschätzung einfach, ne? Also über den Dingen, die man da selber ja, also man baut ja selber was auf.
Wertschätzung ist ja auch so, also ich muss ehrlich sagen, also ich finde ja ganz schlimm, so diese Oldschool-Restaurants, wo du irgendwie, wo 10 Jackets im Schrank hängen und du musst dann irgendwie dir ein Jackett und eine Krawatte umbinden, weil du sonst irgendwie da nicht akzeptiert bist. Das brauche ich nicht. Aber irgendwie, wenn man weiß, das ist ein Restaurant, wo sich die Menschen schon Mühe geben, dass du ein Erlebnis hast und was Besonderes, dann möchte ich auch irgendwie gerne, dass du das auch so ein bisschen zeigst, indem du irgendwie für dich selber, das will ich ja gar nicht so genau bewerten, aber doch irgendwie dich ein bisschen schick machst und damit zeigst du, hey, ich gehe jetzt irgendwie schon in ein besonderes Restaurant. Na, das finde ich schon manchmal sehr traurig. Ich finde es überhaupt nicht schlimm. Man ist heute auch mit einer Jeans angezogen, das ist überhaupt nicht das Thema. Ne? Aber dass man so gar nicht drüber nachdenkt und einfach so, wow, okay, ja, jetzt gehe ich auch nochmal essen. Das finde ich irgendwie schade. Das wird, glaube ich, auch ein Riesenproblem sein und bleiben mit Corona. Also ich merke das auch selber. Ich sitze hier immer noch irgendwie in meiner Laufklamotte von heute Morgen. Okay, habe ich vorher auch gemacht, aber so, das ist ja heute so, dass man ja eigentlich nur noch bequeme
Klamotten. Ja, Streetwear ist sowieso gerade
drin. Aber warte mal, jetzt kommt Tom. Ja, Tom. Dominik, wie sieht's mit dir aus, wenn du essen gehst, bisher zumindest so? Ja, hast du dich in Schale geschmissen?
Ich glaube, es kommt halt immer auf das Restaurant und die Art an, was dort erwartet wird. Also ich bin auch ein großer Fan davon, dass wenn man in ein wertiges, gescheites Restaurant geht, dass man sich dann wenigstens mal duscht und ein bisschen gescheit anzieht. Also es ist, ich sehe das auch öfters mal, dass die Leute mit so gar keiner Wertschätzung mehr für so einen Abend wohin gehen. Und das finde ich schade. Ich finde so ein Abend und vor allem, wenn man in ein gutes Restaurant geht, ist was man zelebrieren sollte, so in die Richtung.
Aber das siehst du auch im Theater, in der Oper, oder? Oh,
ich freue mich. Oh ja, ganz stark. Ich freue mich auch manchmal. Eine Manie, Entschuldige.
Lang in die Oper gehen, bestimmt nicht, aber irgendwie finde ich das schon, irgendwie den Künstlern gegenüber ist das eine Wertschätzung, dass ich mich schon irgendwie ein bisschen anders anziehe, als ich den ganzen
Tag. Nicht nur das, es ist so, ich habe das nämlich ganz stark beobachtet, wenn du auf der Bühne bist und es ist so Pause und man tritt nach der Pause auf die Bühne, um sich fertig in Position zu bringen. Und der Vorhang ist aber offen. Der Zuschauerraum ist dunkel. Denkt man. Dann sieht man ungefähr 300 bis 400 Gesichter hell erleuchtet, weil alle in ihr Handy gucken. Und auch das ist, finde ich, eine Manie geworden. Dieses Handy, in dem ich ja auch verfallen bin, also ich will mich da gar nicht ausschließen, aber dieses Handy hat eine solche Präsenz erhalten und bekommen, die es nicht diese verdient. Ne? Und vor allem nicht den der Wertigkeit da, wo man gerade ist und mit wem man auch diese zusammen
Abwesenheit
ist.
Diese Abwesenheit in der Anwesenheit. Und, ne? Also das ist ganz furchtbar.
Ganz genau. Und ich finde das total fürchterlich.
Ich finde
Also ich habe jetzt schon 2 Stunden nicht auf mein Handy geguckt.
Ich finde, ein schönes Beispiel dafür ist, ich gehe ganz gern auf Konzerte und die Gruppe fängt an zu spielen und das Erste, was man natürlich sieht, ist die ganze vordere Reihe, die nur mit Handys da steht und die ersten 20 Minuten filmt. Und da könnte ich durchdrehen, weil ich mir denke, Leute, genießt doch den Moment, ihr habt dafür Geld bezahlt. Die Leute, die sind für dich, weiß Gott woher gereist, um für dich zu spielen. Und du stehst da mit dem Handy und guckst dir als, das kannst auch auf YouTube erleben, was du machst.
Ja, es ist auch bei mir so, wenn ich habe blöderweise genau zu Beginn der Corona-Krise, zu meinem ersten Geburtstag in der Corona-Krise, habe ich was Wunderbares geschenkt bekommen, nämlich Karten fürs Ballett. Und ich habe mich so gefreut, mal wieder so im Smoking einfach einen Abend zu verbringen, weil man hat eine andere Haltung. Und man freut sich darüber. Also für mich ist das nicht eine Einschränkung, also was ich trage den gerne. Das verleiht mir eine Haltung, ich laufe gerne gepflegt rum. Oder
es wäre schön, wenn du den heute angezogen hättest. Ganz
beim
ehrlich,
nächsten Mal.
Also, hätte mich sehr gefreut. Pass auf, bevor, weil da mein Wein diesmal tatsächlich wieder als letztes ist,
und
ich ein bisschen Angst kriege, dass er warm wird, wollen wir nicht einfach den mal öffnen?
Dann.
Ich hole ihn schnell.
Das machen wir.
Super. Okay. Super. So, den hat Dominik tatsächlich parat, das ist gut.
So.
Ja, weil, ja. Ja. Nächste Runde. Da bin ich mir jetzt mal auch gespannt.
Aber das ist schon cool, weil das sind wirklich drei total unterschiedliche Weine.
Jedes Mal, liebe Cornelia, wirklich jedes Mal. Wir sind immer wieder verdutzt, wie wenn es um eine gleiche Rebsorte geht, wie unterschiedlich die Weine sind.
Alter Spalter, was ist das denn für eine Farbe? Das ist ja dunkelorange, Stigma.
So.
Das ist schon wirklich...
Nee, ist ein Rotwein, extra nur für dich. Dass du das nicht erkennst.
Ja, ja. Aber mal das Blumenwasser rein, so ein bisschen Spiritus noch durch. Nee, aber Dietmar, das ist wirklich, okay. Das ist schon honiggelb, finde ich, oder? Von der Farbe.
Das müsst ihr jetzt beurteilen.
Ich finde so auf jeden Fall in die goldene Richtung.
Ja.
So goldene Reflexe.
Absolut. Mhm. Also das ist, finde ich, bislang der dunkelste. Und was ich auch sehen kann, der hat ganz andere Kirchenfenster. Das heißt, der Alkoholgehalt dürfte auch ein bisschen über 12% liegen. Also das war bei Cornelias und meinem Wein, waren die eher so gemäßigt im Alkoholbereich.
Ja. 12,5 und 12,5. Also da seid ihr euch sehr ähnlich.
Ich vermute mal hier, was ich hier sehe, ist zum Beispiel, dass der viel mehr ölt und an den Rennern. Ja, Viskosität ist auch in etwa ähnlich wie bei Cornelia und mir. Aber wenn der kein Holz gesehen hat, dann. Dann spiele ich Fußball morgen.
Was riecht ihr denn Schönes?
Ja, schon fast was. Also diese Nase ist schon fast pikant. Also das ist nicht mehr fruchtig, das ist schon pikant.
Ich finde aber, das ist eine Nase, die sich unfassbar öffnet, wenn man ihr Luft.
Ja, unsere Weinprinzessin kann jetzt richtig sinnlich mitmachen. Das ist der erste Wein heute.
Ja, wir feiern. Boah. Ich riech da
kommt für mich übrigens mehr diese grüne Paprika, die du hast von Werde Feiern erzählt hast.
Absolut. Ja. Mhm. Oh, ich bin so gespannt.
Und ich finde...
Also ich sag mal kurz mein Trinkspruch, dann könnt ihr auch alle richtig schön gleich anstoßen. Und zwar richte ich mich da einfach nach Wilhelm Busch. Junge Hähnchen, sanft gebraten, dazu kann man dringend raten und man darf getrost inzwischen etwas Rheinwein drunter mischen.
Grüß euch. Zum Wohl.
Zum Wohl.
Reinen oder Rheinwein?
Rhein.
Ich glaube, das war ein kleiner Wink im Zaunfall.
Ist jetzt aber kein Tipp. Nein, ist kein Tipp.
Er kommt aber relativ leicht daher, erstaunlicherweise. Ich habe jetzt mit so einem wirklichen Schwerkaliber gerechnet.
Ja, hast du gedacht, ne?
Wie bei deinem...
Ja, weil du denkst immer, wenn ich mit meinen Weinen komme, ist immer richtig, ne? Knallt ordentlich.
Er ist noch ein bisschen beleidigt vom letzten Mal, glaube ich.
Ja, da hat er mich... Da haben sie mich...
Ich glaube ja, das ist Rheingau, Rheinhesse, sowas.
Da bin ich dabei.
Der Rhein ist drin. Der Rhein ist da drin.
Den könnte man Rheingold nennen. Von der Farbe könnte man den Rheingold nennen. Also das ist einfach... Mach mal einen Screenshot, bitte. Ja, ja, weil ich bin da zu dusselig.
Kann ich auch gerade nicht, aber wenn du es nochmal hältst, dann kann ich mit einfach ein Foto
Dominik,
machen.
Dominik, tu mal was als Weinprinzessin jetzt. Hier, komm mal in die Hufe.
Ja gut, ich kann mal den Wein beschreiben. Wir haben hier im Glas ein strahlendes Gelb.
Du sollst
einen
Screenshot, machen, Dominik.
Feinduftige Noten von heimischen Früchten, so Birne, Quitte, Aprikose, so würzige Nuancen, so fast Vanille in die Richtung, Süßholz, Fenchel.
Na, da kommt ja schon einiges zusammen. Holla, die Waldfee.
Also, wenn ihr es auf den Mund direkt kriegt, dann kriegt ihr so richtig harte, mineralische, schöne Noten, die unfassbar elegant eingebunden sind. Dazu das Holz, das Volumen. Der hat ein bisschen mehr Alkohol, würde ich sagen, aber du merkst es kein Stück.
Ja, der ist nicht sprittig oder sowas, das kann man nicht sagen. Mhm. Aber ich finde, das ist eine runde Sache. Also ich finde ihn ganz schön. Ich muss ganz ehrlich sagen, Dietmar, ich finde Cornelius noch ein bisschen runder, aber ich finde ihn äußerst köstlich. Ich finde hier zum Beispiel auch pikante Sachen eher spannend. Also so geräuchertes Fleisch, Schinken oder sowas springt mir da gleich in die Nase. Ich könnte mir vorstellen, dass man da so mit Pastrami oder mit Parmaschinken oder so einen guten Begleiter hat. Oder mit Morbier-Käse, finde ich. Also wenn ich das erinnert mich so an so einen Käse für Wein für Morbier.
Ja, das ist sowieso auch nochmal irgendwie ein Riesenthema. Irgendwie diese Rotweintrinkerei mit Käse, die ist ja auch ein No-Go.
Und bei Weißwein?
Sehe ich auch sehr mit
Käse. Ja, liebe Cornelia, sag mal, wie empfindest du ihn?
Ich mag den sehr, sehr gerne. Das ist ein sehr, so wie Dominik gesagt hat, sehr klarer, schöner Wein. Der hat auch so ein bisschen mehr Ecken und Kanten. Der hat auch eine knackige Säure, ohne Frage. Und ich kann mir den auch sehr, sehr gut vorstellen. Der geht tatsächlich auch zu so einer schönen Carbonara.
Ja.
Ein bisschen diese Ei, Parmesan, Pancetta.
Total, so, das meine ich eben, so geräuchertes Fleisch, also Schinken, Speck.
Eigentlich so wie Umami, weißt du, so Räucher, Fisch, Räucher, Speck, Roch, Schinken, überhaupt sowas. Ein bisschen was Salziges dagegen.
Also ich freue mich im Moment gerade einfach diebisch, weil Tom mal nicht so fies ist und irgendwie plötzlich so erzählt, dass dieser Wein ja ganz merkwürdig wäre, sondern dass ihm das sogar schmeckt. Das ist ein ganz fieser Hund. Ich erzähl's dir noch mal in Ruhe.
Cornelia, ja, es ist so.
Und ich freue mich vor allem, dass eine Koryphäe wie du, liebe Cornelia, diesen Wein auch mag. Ja? Also Tom, hör genau zu, was sie sagt. Und soll ich ein bisschen, wo kommt er her? Welches Land, sagt ihr?
Deutsch, auf jeden Fall ein Deutscher.
Ja, klar. Okay. Also Rheinhessen, könnte ich mir sehr gut vorstellen. By the way, am Rande, Cornelia, ich bin derjenige, der Dietmar vor jeder Aufnahme mit Bodylotion einschmiert, damit der sich wieder einkriegt. Der ist dann nämlich immer
sehr... Ja, aber er ist sehr grob dabei, also das muss ich noch dazu sagen. Ne?
Ja. Wer nicht hören kann, muss fühlen.
Jahrgang, was meint ihr?
Der ist, glaube ich, schon...
Kann schon ein 19er sein.
Meinst du? Also ich würde den... Vielleicht sogar ein bisschen älter, 2018 sage ich auch mal, so wie meiner. Ich glaube, der war ein bisschen im Fass.
Okay. Soll man die Hosen runterlassen?
Was sagt die Weinprinzessin?
Achso, ja, stimmt.
Sorry. Ja, also ich würde auf jeden Fall auch Deutschland, Rheinhessen ist ein sehr, schönes Anbaugebiet, wo sehr elegante, tolle Weine herkommen, würde ich auch mitgehen. Ich würde sogar noch genauer sagen, ich würde so mittig Rheinhessen aus Zornheim, das ist die höchste anbauende Gemeinde in Rheinhessen, kommt aus dem Kalkstein, würde ich mal schätzen.
Ja, so da ist Richtung. So eine gewisse Mineralität.
Okay, also soll ich mal die Hosen runterlassen?
Tu das.
Okay, pass auf. Merkwürdig, dass keiner Italien von euch sagt. Also jetzt kommt schon Cornelia Poletto hierher und die ja nun zu Italien eine große Affinität hat. Natürlich Norditalien wäre da am geeignetsten natürlich dafür, ist es aber nicht, natürlich nicht.
Es ist, der macht gerne so. Agatha Christie aus seinem
ja. Nein, ich habe vor, also ich arbeite ja nebenbei nicht nur aus reinem Hobby, sondern natürlich auch, klar, weil auch ich über die Runden kommen muss in den Jahren in einer Weinhandlung. In Hamburg-Eimsbüttel, im Wien-Aquavien. Und dort gibt es tatsächlich eine Sparte, die kommt tatsächlich aus Rheinhessen. Und ich habe dort einen Grauburgunder probiert gehabt und den fand ich unfassbar gut. Auch wenn Grauburgunder gerade so der deutsche Trendwein der letzten Jahre ist, aber den fand ich unfassbar gut, von einem Jungwinzer. Er ist Jungwinzer geworden, ich glaube des Jahres 2019, glaube ich, ausgezeichnet worden. Und ich war letztens auf Instagram und habe plötzlich ihn und seinem Vater dabei zugesehen, wie sie eine Weinverkostung gemacht haben. Und ich dachte mir, Mensch, das wäre doch was, wenn ich einfach frage, ob sie den Weißburgunder sozusagen mir geben, um ihn hier zu präsentieren. Und dann haben sie gesagt, das mache ich sofort. Das machen sie sofort. Die sind so lieb, so herzlich. Und ich freue mich so wahnsinnig, dass ich heute den Jungwinzer des Jahres 2019 vorstellen darf. Lieber Dominik Münzenberger, herzlich willkommen hier bei uns im Podcast.
Also tatsächlich 18, 19.
18, Entschuldigung, 18 gewesen. Entschuldige, 18 gewesen. Genau,
sehr
richtig.
Sehr gut, das war eine Überraschung.
Es freut mich sehr, dass euch der Wein schmeckt. Ihr dürft ihn gerne mal auspacken.
Dominik Münzenberger, ja.
Genau. Ihr habt ihn auch sehr gut beschrieben, muss ich sagen. Das, was Cornelia gesagt hatte, diese Ecken und Kanten, das ist da vollkommen Absicht, weil es ist Lagenwein, bei uns die höchste Qualitätsstufe. Er ist aus dem Barrique zum Teil. Ich finde, das ist so, ich möchte die Lagenweine so ein bisschen eckig, kantig haben, unfassbar mineralisch haben, dass sie so schreien. Ich komme aus dem, das ist jetzt aus dem Zornheimer Guldenmorgen, ich komme von einem Weinberg, der Geschichten erzählt. Und dementsprechend, es freut mich, dass er euch geschmeckt hat.
Und wie viel Prozent hat er?
Der hat tatsächlich 14 Volumenprozent, aber du hast, was mir an ihm total gut gefällt, das merkst du überhaupt nicht.
Das meinte ich eben, das ist total schön eingebunden und es ist nicht also es gibt ja manchmal so Weine, die dann so sprittig werden, wo man denkt, und entweder ist das die Temperatur oder irgendwas ist schiefgelaufen an der ganzen Materie.
Aber das ist halt die Kunst des Winzers letztlich, auf das, was er aus der Natur bekommt, zu reagieren, dass man daraus den perfekten Wein hat. Falls euch noch interessiert, sind alte Reben, 30 Jahre alte Reben.
Sehr schön.
Ist Selektion Rheinhessen geprüft. Also eigentlich der Traumlagenwein.
Ja, ich finde auch diese leichte Mineralität, es gibt eine gewisse Ähnlichkeit zu dem, den ich mitgebracht habe, finde ich.
Das hat auch, glaube ich, was damit zu tun, dass er so auch im Fass war.
Der ist schon
war,
wirklich
weißt du?
Pikant. Der ist schon wirklich pikant. Und das finde ich interessant. Von wann ist denn der?
2018.
Also 2018.
Yay!
Ich finde, man merkt so ein bisschen daran, man merkt schon, dass es kein kaltes Jahr ist. Also kein 17, kein 16, kein 14.
Und man merkt
sondern auch, schon ein bisschen was Wärmeres.
Und das kann man nicht in einem oder zwei Jahren mal eben so in die Pulle kriegen. Ne? Also da, wie lange war der im Fass?
Der war rund ein Jahr im Fass ungefähr. Und allerdings bei uns die Lagenweine, wir füllen die dann und dann geben wir ihnen noch ein bisschen Zeit auf der Flasche. Wir haben einen Stil, wo meistens mal ein halbes bis ein Jahr braucht, bis die Weine so wirklich Spaß machen.
Was auch
trinken und die Lagenweine noch länger.
Ja, was auch auffällig ist, ich gehe mal davon aus, so wie das schmeckt, ist der Wein auch mit den anderen beiden Weinen eine leichte Ausnahme. Und zwar, ich glaube, hier war nicht im geringsten eine malolaktische Gärung dabei, was ein Unterschied sein dürfte zu dem Wein, den Tina Pfaffmann uns in die Flasche gezaubert hat und meinem Wein. Also ich glaube, da war schon ein bisschen mehr im Spiel, was kein Qualitätsminderungszeichen sein soll. Nur man merkt es einfach, finde ich, in dieser extremen Fruchtigkeit und hier in der totalen, nicht Absenz von Fruchtigkeit, aber es ist schon erheblich weniger. Ne? Also man merkt hier schon sehr genau, was das für eine Traube ist und wie die eigentlich ursprünglich ist. Und das finde ich irgendwie schön daran.
Und trotzdem muss ich wirklich sagen, also auch das, was du, Cornelia, gesagt hast, also alle drei Weine unterscheiden sich durchaus wieder ganz stark auch, aber sind in sich unheimlich geschlossen. Also es ist jeder Wein steht wirklich für sich und es ist wieder was ganz Schönes hier. Und für mich ist immer so ein Markenzeichen, weil ja meine Schwierigkeit ja ist bei Weißweinen, dass ich ja ein Säureproblem habe. Das heißt also, irgendwann schließt sich bei mir der Hals zu, kriege ich Schluckbeschwerden und kann das nicht mehr trinken. Drum bin ich ja oft eigentlich eher der Rotweintrinker. Aber das ist bei diesen nicht der Fall, bei allen dreien nicht. Und das macht mein Herz wieder auf. Und das freut mich wieder so sehr. Und
ja, das ist aber Pinot Blanc sowieso. Ja. Sowieso
aber ich muss einfach auch sagen, nochmal zu Dominik und seinem Vater. Also ich habe einfach, als ich den beiden zugeguckt habe über Instagram, ich habe mich so gefreut auch. Die beiden sind sowas von lieb. Und so schön war es zu sehen, wie die beiden nebeneinander sitzen und einfach die Weine präsentieren. Und dann habe ich mir übrigens, weil du, Dominik, mir ein YouTube-Video geschickt hast von einer Weinverkostung, was auch schön ist. Die lassen dann im Hintergrund ein Video fahren, wie es durch die Weinhänge geht. Und erklären dann auch noch, wo welcher Wein gemacht wird. Dann sieht man irgendwo seinen Vater irgendwo noch hinten rumlaufen, ganz klein. Aber es ist so, also wie präsentiert man heutzutage natürlich auch eine Weinverkostung und man diese Identität auch noch zu präsentieren, wo kommt der Wein her? Das finde ich auch unheimlich schön, was ihr da macht. Und ich freue mich einfach, dass das geklappt hat, dass du heute bei uns sozusagen als Weinprinzessin drin bist und wir deinen Wein auch noch verkosten dürfen. Und ich muss einfach sagen, ich freue mich wieder darauf, so drei wunderbare, großartige Weine hier trinken zu dürfen. Das ist ein Segen.
Es freut mich auch total, dass ihr mich eingeladen habt. Es ist halt total wichtig, vor allem bei den Lagenweinen halt auch zu vermitteln, wo sie herkommen, weil das halt so ein essentieller Teil in diesen Weinen ist. Und für die, wo es jetzt mal beim Podcast interessiert, ist es die sechste Online-Weinprobe und da geht es um Lagenweine. Das kann man unter Weingut Münzenberger, dem YouTube-Kanal, auch mal sich angucken. Einfach, da laufe ich halt 20 Minuten planlos durch den Weinberg durch. Aber ich finde, es gibt halt einfach ein Gefühl dafür, was die Reben den ganzen Tag so sehen und wo die Trauben eigentlich wachsen. Und ich hoffe, das schmeckt man schon. Und wenn man es dann auch noch in der Weinprobe sieht und vor allem mit so neuen Medien in Corona-Zeit, muss man sich neue Ideen einfallen lassen. Und da ist das ganz wichtig.
Super,
und,
super, sehr schön.
Finde ich
absolut.
Ich glaube, wir kommen so langsam in Richtung des Endes und dafür haben wir aber noch eine kleine Aufgabe an alle. Ja, ja. Ja, wahrscheinlich hast du schon berichtet bekommen, liebe Cornelia, was da noch auf uns zukommt. Und zwar heißt diese Rubrik Zungenbrecher.
Oh ja.
Und das haben wir so aufgeteilt, Tom und ich. Tom.
Ich fange mal an, damit du dir so ein bisschen vorstellen kannst, wie sehr wir uns eigentlich mögen, Dietmar und ich. Also wie lieben wir uns eigentlich. Pass mal auf.
Ja, dann schick mir das mal
zu. Ich schick es mal kurz rüber.
Ach du Schande. Was?
Ach du Schande. Hau raus, Dietmar, nicht so lange denken.
Ja, nee, ist klar. Ich musste nur, weil du hast da irgendwie noch was hineinkopiert, was nicht für mich war. Okay. 17 Schnitzer, die auf 17 Schnitz sitzen mit ihren spitzen Schnitzern, ritzen in ihrem Schnitzholz schlitzen, verschiedene sie schwitzen. Was? Sind 17 Zinnowitzer schwitzende, auf dem Schnitzkissen sitzende, spitze Schnitzer benützende Schnitzholz ritzen Schnitzer. Boah. Oh
mein Gott, wieso kann er das so gut?
Weil ich gute Weine getrunken habe.
Das ist in der Tat wahr. Dann hau mal raus für die Weinprinzessin.
Ah, für die Weinprinzessin. Geht sofort los.
Also ich muss ja gestehen, als ihr mir die Einführung da geschickt habt, ich bin jemand, der sehr spontan gerne redet. Und so Sachen vorlesen ist eigentlich überhaupt nicht mein Ding, deswegen.
Es geht nicht um zu gewinnen, es geht einfach nur darum, dass man sich der Sache aussetzt. Do it, Dominik.
So, genau, hier geht's los.
dies ist ein Scheit, ein Scheißenscheit. Ein wohlgeschissenes. Scheißen, Scheit, es scheit dir, Frau Heisen aus Meisen. Ihr Mann ist der wohl volltrefflichste. Scheißen, Scheißt, Schleisenmeister von Meist. Oh Gott, was habt ihr da rausgesucht? Er hat, bevor er das Frühstück genoss, schon mehrere Scheiten.
Schleißen.
Ah, ich kann es nicht ganz lesen.
Das sind tatsächlich Schleißen. Schleißen. Schleißen, Schleißmeister.
Geschlissen.
Geschlissen.
Geschlossen.
Das war schon. Ich habe es zweimal versucht. Okay. So ein bisschen.
Für Dietmar ist das Internet noch so ein bisschen exotisch, weißt du? Also,
richtig.
Ich schicke mal Cornelia Pudertus raus. Also der müsste jetzt rausgekommen sein.
Tom, machst du jetzt
Cornelia, gerade? Cornelia, siehst du es?
Ah ja, okay.
Ja, ich höre euch, aber ich habe keinen Text.
Schau mal rechts.
Guck mal bitte.
Muss ich gucken?
Das, wo Plaudern steht, auf der rechten Seite.
Wo was steht?
Von Riverside, wenn du die Fenster siehst, steht Teilnehmer und daneben steht Plaudern. Oder auf Englisch steht es.
Oder Chat.
Chat steht bei mir.
Unter Chat.
Ja, und dann?
Guck mal bei Tommy Tulpe, Cornelias Zungenbrecher.
Ach so, Zungenzinnowitzerbrecher, Dietmar 17 Schnitzer, die auf 17 Schnitzen.
Ja,
genau.
Und weiter unten, runter, das ist Tommy Tulpe.
Loch schlitzen, wobei sie schwitzen, sind 17 Zinowitzer-Schwitzende, genau. Auf dem Schnitzkissen sitzende Spitze, Schnitzer, benutzende Schnitzer.
Cornelia, deiner ist weiter unten. Dein Text ist weiter unten. Scroll mal runter.
Aber der war doch nicht schlecht.
Der war super.
Der war nicht schlecht.
Guck mal bei Tommy Tulpe. Das ist
der war sehr gut.
Ja, scroll mal weiter runter.
Ja, warte. Nicht so schnell. Aber das war ja eine super Übung.
Ja, du bist schon drin. Du bist aufgewärmt sozusagen. Nicht so wie Dominik, der da einfach reingeschubst wurde.
Ist das die Schaltgeschichte?
Nee, das ist noch weiter runter.
Da ist er, ja. Filio di Apollo fece una palla di pelle di pollo tutti i pesci vennero a gallo per vedere alla palla di pelle di pollo fatta da pelle figlio di Apollo.
Bravo. Und weißt du, was du da eigentlich gesagt hast? Du verstehst Italienisch, oder? Also du kannst das schon übersetzen, oder? Apelle, ja, der Sohn von Apollo, nahm eine. Was war nochmal Palla?
Der Sohn von Apollo machte una Palla di Pellipollo.
Ja.
Eine Hühnerhaut hat er zubereitet,
ja.
Würde ich mal sagen.
Ja.
Tutti i pesci vennero a gallo, die ganzen Fische
kamen.
Waren auch dann mit dem Hahn irgendwie.
Die kamen, um sich das anzusehen, wie er aus der Pelle, also aus der Pelle vom Huhn das gemacht hat, und zwar Apelle, der Sohn von Apollo. Also es ist ein bisschen kompliziert. Ich habe mir sagen lassen, alle Kinder in Italien lachen sich schlapp, wenn du das bringst. Und ich dachte mir so, als Hamburger Dan, die so italophil ist, da müssen wir was Italienisches machen. Und das war dann zum Beispiel.
Also die Aussprache war, glaube ich, ganz okay.
Die war super. Super. Die war wirklich Versetzung, super.
Ja, 5.
Ich als Österreicher kann dir sagen, die war super. Ja. aber liebe Cornelia, lieber Dominik, ich werde mich jetzt an Tom wirklich rächen. Ja, nicht nur, weil er bei der letzten Folge so dermaßen daneben lag mit meinen Beinen.
Ja.
Dazu muss ich jetzt kurz aufstehen. Dazu muss ich aufstehen und ihm das bringen, weil im Chat wäre das ein bisschen.
Ach so, weil sein Ego es noch nicht mal schafft, die Sachen hier in den Chat zu tippen, muss er aufstehen und mir das bringen. So, und ich muss das auch noch überbrücken. Und ich kriege hier gerade kleingedruckt eine halbe Seite Text, eine Dreiviertelseite Text. Aber fangen wir mal an.
Er hat mir schon davor vorgeschwärmt,
meine Zunge ist gelöst von drei leckeren Weinen. Und jetzt schießen wir mal los. In einem kleinen Dorf lebte einst ein Mädchen mit dem Namen Barbara. Barbara war überall für ihren wunderbaren Rhabarberkuchen bekannt, du Arschloch-Dieter. Deshalb nannte man sie auch Rhabarber-Barbara. Rhabarber-Barbara merkte schnell, dass sie mit ihrem Kuchen auch Geld verdienen könnte und eröffnete eine Bar. Die Rhabarber-Barbara-Bar. Die Rhabarber-Barbara-Bar lief gut und hatte schnell Stammkunden. Und die drei bekanntesten unter ihnen waren drei Barbaren und kamen so oft in die Rhabarber-Barbara-Bar, um von den Rhabarber-Barbaras leckeren Rhabarber-Barbara-Kuchen zu essen, dass man sie auch die Rhabarber-Barbara-Barbaren nannte. Die Rhabarber-Barbara-Barbaren hatten schöne Bärte und wenn die Rhabarber-Barbara-Barbaren ihre Rhabarber-Barbara-Barbaren-Bärte pflegten, gingen sie zum Barbier, der einzige Barbier, der den Rhabarber-Barbaren-Bart bearbeiten konnte, hieß Rhabarber-Barbaren-Bart-Barbier. Der Rhabarber-Barbaren-Bart-Bier ging auch gerne in die Rhabarber-Barbaren-Kuchen zu essen. Ging auch gerne in die Rhabarber-Barbaren-Bar um von Rhabarber-Barbaras leckeren Rhabarber-Barbara-Kuchen zu essen, zu dem er gern ein Bier trank, das er dann feierlich das Rhabarber-Barbaren-Bier nannte. Das Rhabarber-Barbaren-Bart-Bier konnte man nur in einer ganz bestimmten Bar kaufen. Oh Gott. Und die Verkäuferin des Dietmar, ich brauche ein Sauerstoffzelt. Ich breche an dieser Stelle ab, weil so viel Rhabarber-Barbaren-Barbaren-Barbaren-Barbaren-Barbaren-Barbaren-Barbaren-Barbaren-Barbaren-Barbaren-Barbaren-Barbaren-Barbaren-Barbaren-Barbaren-Barbaren-Barbaren-Barbaren-Barbaren-Barbaren-Barbaren-Barbaren-Barbaren-Barbaren-Barbaren-Barbaren-Barbaren-Barbaren-Barbaren-Barbaren-Barbaren-Barbaren-Barbaren-Barbaren-Barbaren-Barbaren-Barbaren-Barbaren-Barbaren-Barbaren-Barbaren-Barbaren-Barbaren-Barbaren-Barbaren-Barbaren-Barbaren-Barbaren-Barbaren-Barbaren-Barbaren-Barbaren-Barbaren-Barbaren-Barbaren-Barbaren-Barbaren-Barbaren-Barbaren-Barbaren-Barbaren-Barbaren-Barbaren bei rauf und runter, aber dafür kannst du dich warm aber anziehen.
Bei Rhabarber ist Ende.
Guck in meine Augen, während ich mit dir spreche. Das gibt böse Rachen am nächsten Podcast. Zieh dich warm an. Du brauchst gar nicht so dreckig zu lachen.
So. Ich habe übrigens gerade noch einen ganz schönen Spruch, ne? Wein löst keine Probleme, aber das tut mich ja auch.
Das ist wohl wahr. Das ist wohl wahr.
Sehr schön.
Cornelia, ich muss schon sagen, es war eine spannende, lustige Zeit mit dir hier bei uns im Podcast. Wir sind fast schon am Ende angelangt. Es gibt nur noch eine Sache, die Abstimmung. Wir stimmen jetzt über die drei Weine ab, die wir verkostet haben. Und alle vier Personen, also Dietmar, Dominik, Cornelia und ich, werden jetzt mal in die Kamera halten, welcher Wein auf...
Obwohl Dominik nicht, weil Dominik hat die ersten beiden Weine.
Ach ja, stimmt. Ne? Dann machen nur Cornelia, Dietmar und ich erstmal den dritten Wein. Wir stimmen ab. Den dritten Wein. Auf Platz 3 steht der Wein von Thomas, also von mir. Das ist Daumen hoch. Dietmar, Cornelia ist zwei Finger und Dietmar ist der dritte Platz. Wir stimmen so ab. 1, 2, 3.
Also wir sprechen
Platz.
Jetzt über den letzten.
Auf den letzten Platz. Genau.
Auf den letzten Platz. Auf den letzten Platz, ach so.
Ach, Dietmar, das war zu lang. Das war zu lang. Nicht akzeptiert. Gut, okay, damit ist klar. Alle haben nur einen Finger hochgehalten, es war mein Bein. Jetzt auf den zweiten Platz kommen Dietmar, Cornelia und ich stimme ab.
Ups, ich muss so in die Hange halten. So, ja. Cornelia, dich sehen wir nicht, du musst einfach zur Kamera. Wo ist die Kamera? Da ist die Kamera.
Okay, wir sind uns alle einig, das war Dietmars Wein. Und auf den ersten Platz, und da machen alle mit.
Ist klar.
Also zwei, so rum, ja. Ne?
Es war eine einstimmige Nummer. Es war unglaublich, eine einstimmige Nummer von uns allen. Also, auf dem letzten Platz war meiner, auf dem vorletzten Platz war Dietmar's, das war natürlich auch nur angeschoben, ich weiß nicht, was er euch gezahlt hat, aber auf dem ersten Platz, und darum geht's, das war Cornelias Wein und von Tina Pfaffe, der Weißburgunder aus der Pfalz und ein süffiger Tropfen, der Spaß macht, den man...
Tina!
Also man muss auch dazu sagen, liebe Cornelia, normalerweise ist es ja so, ich meine, wir sind sehr glücklich, dass wir natürlich jetzt in diesen Zeiten das über dieses Format Internet alles betreiben können. Normalerweise ist ja unser Format, dass wir tatsächlich Live-Publikum haben. Also wir haben im Grunde genommen wirklich so bis an die 20 Gäste, die trinken dann alle Weine mit. Und das ist, auch da hoffen wir natürlich, genauso wie Kultur oder eben Gastronomie auch bald wieder Gäste empfangen zu dürfen. Und da ist natürlich dann auch noch eine größere Abstimmung so. Aber auch die hätten mit Sicherheit deinen Wein an Platz 1 gewählt. Mhm. Es gibt jetzt eine kleine Aufgabe nur noch für dich, bevor wir dich
eine Sache muss noch verdient werden in familiärer Sache.
Ich muss jetzt noch mal ganz kurz was sagen. Das ist wirklich genauso, wie so auf die Frage kommt, ja, was ist denn dein Lieblingskoch? Wer ist denn der beste Koch? Ja, es gibt nicht den Winzer, der den besten Weißburgunder macht. Also ich finde alle drei super. Ich finde es super, dass ihr alle irgendwie Tina und mein Wein natürlich vielleicht ein bisschen beeindruckt gewählt habt. Aber sie sind alle, haben ihre ganz große Besonderheit. Und sie passen alle in ganz bestimmte Situationen, zu besonderem Essen. Also die sind alle sehr, sehr besonders. Und das finde ich irgendwie so, es gibt nicht das Beste von irgendwas, sondern ja, da gibt es irgendwie tolle Winzer, da gibt es tolle Köche, da gibt es tolle Künstler, die machen etwas Besonderes und alles ist unterschiedlich. Und deswegen tue ich mich immer so ein bisschen schwer damit, zu sagen, das Beste.
Damit zitierst du unbewusst, ohne es zu wissen, an unserer letzten Gästin, nämlich die Steffi Döring, die gesagt hat, das ist so, mein Gott, wie Oscars und so weiter. Man kann das irgendwie alles nicht vergleichen, diese Preise. Man kann nicht Meryl Streep mit einer anderen Schauspielerin vergleichen, die auch in sich einen tollen Film gespielt hat. Die müssten ja alle das Gleiche spielen, die müssten ja alle den gleichen Weinberg, das gleiche Terroir, die gleichen Rebstöcke haben und sagen, wir machen im Vinifizierungsprozess mal ganz unterschiedliche Sachen. Da könnte man sagen, okay, der ist besser, der ist schlechter. Aber ich muss schon sagen, es ist wirklich nicht angeschoben, dass wir sagen, unser Gast hat diesmal erneut gewonnen. Das passiert bei uns häufig, weil wir offenbar Gäste mit Weingeschmack haben. Ich finde es bei deinem Wein, der ist so einfach sexy. Der ist einfach, den trinkt man so gerne. Der zaubert einem Lächeln über die Lippen. Und was ist wichtiger in dieser Zeit, als zu lächeln und Spaß zu haben, Lebensfreude zu empfinden. Und eine Sache muss ich noch loswerden. Das war ein inniges Bedürfnis von meiner großen Schwester. Die kocht auch für ihr Leben gerne. Und die hat sich echt Poletto, dein letztes Kochbuch, gekauft. Und der hat gesagt, La Costata ist einfach der Knaller. Das sind so geschmorte Rippchen mit einem Gorgonzola-Kartoffelpüree. Das ist zum Ausflippen. Und an all unsere Zuhörer, kauft euch mal dieses Kochbuch und kocht das mal nach. Ich bin echt überzeugt, ihr werdet begeistert sein. Es gibt Dinge, die sind einfach unschlagbar. Mama mia.
Und nicht nur das, einfach, was ich vorhin schon erwähnt habe, auch das Magazin von Cornelia Poletto ist wirklich ein Magazin.
Kommt übrigens das nächste am 23.
April. Ja, ich weiß, ich werde es bekommen. Das Ding ist wirklich, ich finde, dass die Art und Weise, wie Rubriken zusammengefasst sind, die Art und Weise auch, wie Rezepte dort drin sind, es ist alles so geschmackvoll und es ist alles so unheimlich informativ auch. Das muss ich auch noch dazu sagen, dass ich wirklich sage, es ist eines der wenigen Magazine, und das ist jetzt keine Schleimschausserei oder sonst irgendwas, sondern also es ist wirklich so.
Und wenn?
Eines der wenigen Magazine. Ich habe beide da liegen übrigens, ne? Ich kann es dir zeigen. Es ist wirklich schön und ich ich finde es auch so faszinierend, dass es nur viermal im Jahr rauskommt. Ist richtig, ne? Viermal im Jahr nur. Ja. Aber dafür ist es, die Wertigkeit ist wirklich toll. Und ich habe einiges zum Nachprobieren, zum Nachkochen da drin. Und ich habe so viel raus schon gefunden, was ich da alles machen möchte. Und ich freue mich da wirklich drauf. Nein, es ist wirklich hochwertig und kann es nur empfehlen.
Geht man, das machen wir zusammen. Das machen wir zusammen.
Und machen wir zusammen.
Ich habe noch abschließend eine Sache, bevor wir das letzte Wort an unseren Gast geben. An alle Hamburger, die noch nie bei Cornelia Poletto essen waren. Also irgendwann mal wird diese Krise vorbei sein. Und dann gibt es keine Entschuldigung mehr. Ihr geht zu Poletto essen oder dann geh doch zum Melzer.
Zum Busfahrer. Der kann doch eh nicht, der kann doch nicht mal backen. So,
Tim, wir warten auf eine Retourkutsche.
Er hat da jetzt, glaube ich, irgendwie so eine so eine Teststation hat er da irgendwie jetzt in seinem. Ja, so.
Es ist was los bei ihm.
Immerhin, immerhin. So, liebe Cornelia, als letzte Aufgabe für dich. Diese drei Weine, die du jetzt hier mehr oder weniger heute Abend nicht nur probiert hast, sondern auch vor dir stehen hast. Wenn jeder der drei Weine ein Pferd wäre, was für ein Pferd wäre es und wohin würdest du mit ihm reiten?
Also ich fange mal an bei dem Weißburgunder von Tina Fachmann. Ist so, also ich komme ja so ein bisschen aus dem Pferdesport und das ist für mich eher so ein Dressurpferd. Also da ist, da sitzt eine Frau drauf, die sieht unheimlich gut aus, weil das ist ja auch, das gehört auch zur Dressur dazu, dass eine so gewisse Harmonie stattfindet, ja, zwischen Reiter und Pferd und einfach irgendwo da ein Takt drin ist und das ist so eins. Also das würde ich mal sagen, das ist der Weißburgunder von Tina Fachmann, würde ich als Dressurpferd einschätzen. Dann kommt ja der Elsässer Jung, ne, von Tommy. Der hat ja so ein bisschen mehr Ecken und Kanten und trotzdem sehr viel Tiefe und ist ein mutiger Wein und wenn man das bei den Pferden heute sieht, also wenn man die Military sieht, also das, was im Gelände stattfindet, ja, das ist für mich dieser Wein, weil der ist ganz mutig und dann kommt plötzlich irgendwie, da müssen die in den Teich abtauchen und dann müssen die wieder in den Steinwall springen und dann müssen die, also der, so ist dieser Wein für mich, also der hat auch so viel Mineralität und der ist so an der Natur, auch diese Biodynamik, die da reinspielt. Und deswegen ist das für mich ein super klasse Military-Pferd. Ja, und jetzt kommt Dietmar, ne, mit seinem Rheinhessen-Freund. Ne? Also das ist ja so, ich möchte jetzt nicht sagen, also ich würde jetzt nicht Kaltblüter sagen, aber nicht zu unterschätzen, die Kutschpferde. Und auch da gibt es ja unterschiedliche Kategorien. Und hier sehe ich tatsächlich so ein auch sehr, sehr mutiges Pferd, was sich auch natürlich, wo auch wieder die Einheit, das ist immer das Wichtigste, zwischen Pferd, Reiter, Kutscher irgendwie stattfindet. Aber hier sehe ich, das ist so ein Zugpferd, ja, und der braucht auch irgendwas dahinter, was ihn mitnimmt. Und deswegen ist das mein Kutschpferd.
Wunderbar.
Aber sportliches
Kutschpferd.
Nicht der dicke Kaltblüter. Nein.
Das ist total eindrucksvoll. Und ich denke mir, jeder, der so einen leichten Eindruck von Pferden hat, der hat jetzt die Brücke zum Wein geschlagen und oder umgekehrt vom Wein zum Pferd.
Also ich muss sagen, ich habe keine Ahnung von Pferden.
Na also.
Ich habe jetzt eine gewisse Vorstellung. Und ich weiß jetzt, auch, wo ich auf jeden Fall, wenn ich wieder in Hamburg
bin. Mit uns zu Polettos.
Richtig.
Ja.
Ja, definitiv.
Ich würde mich nichts mehr freuen, als euch als Gäste.
Cornelia, wir machen uns mal einen schönen Abend. Ne? Also, wir kommen mal vorbei und hoffen,
wir kommen
dass
auf jeden
du,
Fall.
Wir schnacken das mal ab, dass du hinterher noch ein bisschen Zeit hast, dass wir ein bisschen schnacken können und so weiter.
Also das, ich muss mal ganz kurz noch eins muss ich noch einwerfen, liebe Cornelia. Ja. Das Ding ist ja, ich bin in dein Restaurant gekommen und habe mich hingesetzt, als noch offen war, letzten Sommer. Und habe dann diese Fragen gestellt, wo man schon immer bei den bei deinen Mitarbeitern schon so mitstellst, so, Entschuldigung, ist die Chefin da? Und man sieht halt in dem Gesicht des Mitarbeiters, dass du da bist, aber er sagt natürlich, nein, worum geht es denn? Und mir ist das halt so in dem Sinne bewusst. Und ich habe gesagt, nein, also es geht darum, ich bin Schauspieler, ich habe mit einem wundervollen Kollegen zusammen einen Podcast über Wein und ich wollte, was für ein Podcast ist das? Und das fand ich toll. Und er sagte plötzlich, also ich sagte, in Vino wer wir was? Er sagte, ach, ihr seid das! Oh, den habe ich gehört, das ist ja super! Und da war ich sowas von berührt in dem Moment. Und dann sagt er, Moment, ich rufe gleich mal an. Das fand ich sehr schön. Und er sagte, nee, sie ist gerade sehr beschäftigt. Ich habe gesagt, natürlich, ist mir vollkommen klar. Und dann habe ich auf diesen, es war ja noch schriftlich im letzten Sommer zu machen, ne, auf diesen, wenn man an da war, wie heißt es denn nochmal, dieses Zertifikat, ja, wenn man ausschreibt. Ja,
ich wollte schon sagen, Berechtigungsschein.
Genau, das Corona, ich war da, Anwesenheitsschein.
Ausfüllen, damit du bei uns sitzen kannst. Nein.
Genau, richtig. Und daraufhin habe ich meine Bewerbung für euch, also für dich geschrieben. Ach. Und habe geschrieben so, ja, Name Dietmar Horsitschka, In Vino Vervas Podcast, ich würde mich freuen, wenn und so weiter. Und das habe ich abgegeben. Und ich freue mich einfach wirklich und auch, ich denke, Tom sowieso, das sehe ich ja ständig in seinem Gesicht, aber dass es geklappt hat, dass wir ja jetzt hier zusammensitzen dürfen und ich möchte mich oder wir möchten uns nochmal recht herzlich bedanken, dass du das hier mit uns heute gemacht hast.
Es war mir eine große Freude. Hat sehr viel Spaß gemacht.
Ja, mir auch. Uns auch. Gut, dann sagen wir einfach Danke zu ASK, unserer Produktionsfirma. Bei Feedback und Fragen seid ihr, liebe Zuhörer, gerne dazu aufgefordert, eure Fragen an info@ask-berlin.de zu schicken oder Dietmar?
An ja, unseren Instagram-Account. Also genau. Folgt uns, liked uns und schreibt uns wunderbare, also, schöne
Geschichten. Muss ich euch ja jetzt auch mal spätestens jetzt mal folgen.
Ja, sehr, sehr gerne. Und auch noch vielen, vielen lieben Dank. In Vino wer wie was heißt das.
Okay, das ist dringend.
Und auch hier nochmal ganz lieben Dank an Dominik, der auch einfach das heute so überraschend für euch mitgemacht hat und als Weinprinzessin fungiert hat, auch wenn die ersten beiden Weine leider nicht bei dir angekommen sind.
Ja, das ist...
Aber wir kriegen es immer hin, dass wir sie nachsenden zu dir.
Dominik.
Auf jeden Fall.
Ihr zwei seid auch gerne mal eingeladen bei einer Online-Weinprobe.
Ah, du bist, da sind wir dabei, Dietmar. Da sind wir dabei.
Sehr, sehr gerne. Ja, sehr, sehr gerne.
Also immer gerne. 74 Abonnenten. Ich habe gerade abonniert.
Wunderbar.
Dankeschön. Cornelia, du bist ein Schatz. Vielen lieben Dank.
Ich sehe es gerade. Ich bekomme es gerade hier, die Mitteilung. Ich kann nichts anderes sagen als vielen, vielen Dank. Ich umarme aus der Corona-Bedingung heraus sozusagen aus der Entfernung dich, ja, auch dich, lieber Dominik, ja, Tommy Tulpe, dich später und sage nur so viel wie, verliert das Lachen nicht in eurem Gesicht.
So sieht's aus.
Wird noch alles richtig gut.
Ja.
Ja.
Ich heb das Glas auf.
Und natürlich hat das letzte Wort immer unser Gast.
Muss ich noch was sagen?
Nur wenn du möchtest.
Sag, was dir auf dem Herzen brennt, was du loswerden willst an die Welt, an dein Thema, deine Familie, an wen auch immer.
Es hat mir viel Freude gemacht und es ist irgendwie alles so anstrengend, dass alles irgendwie jetzt so digital ist. Aber ich finde, es ist irgendwie trotzdem ein bisschen Kontakt und Menschen hören, sprechen, das macht mir riesig viel Spaß. Und vielleicht auch schon so ein bisschen, also die Vorfreude ist ja die größte Freude und vielleicht ist das die Vorfreude auf das, was uns hoffentlich wieder irgendwann wiederkehrt, dass es ein bisschen Normalität gibt und wir wieder in unseren Lieblingsrestaurants sitzen können.
Mhm. Genau.
Und Beachels Wein trinken können.
Auf jeden Fall, auf jeden Fall. In diesem Sinne, alles, alles Liebe euch allen, auch ihr draußen, die uns zuhört. Genießt den Wein, den ihr gerade trinkt oder bald trinken werdet. Genießt das Leben und wie gesagt, vergesst das Lachen nicht in eurem Gesicht. Denn das kann uns keiner nehmen und sollte uns auch keiner nehmen. In diesem Sinne, cheers.
Cheers, auf Wiedersehen, Salute!